Herzlich willkommen zu Menschen, More und Mehr. Und das mit mir, Matthias More. Ahoi ihr Lieben, herzlich willkommen zur zweiten Episode von diesem Podcast, ja, wo es um spannende Menschen geht. Und zwar Menschen, wo die Gemeinsamkeit ist, dass sie entweder im engeren oder aber im weiteren Sinne mit Kreuzfahrten zu tun haben. Ja, euer Feedback zur ersten Folge, das war wirklich schon der Hammer, war extrem motivierend. Zwischenzeitlich war es so, dass Menschen More und Mehr in den Apple Podcast Charts auf Platz 11 war. Also ich konnte selber nicht glauben, unglaublich. Hätte ich niemals erwartet, also vielen, vielen Dank an euch. Mein heutiger Gast war die längste Zeit seines Berufslebens Manager in der Fernsehbranche. Als Programmdirektor von ProSieben wollte er Big Brother ins deutsche Fernsehen bringen und später war er dann Deutschlandchef der Fernsehproduktionsfirma Endemol. Ja, und wenn man sich dann nun mal mit seinem Leben beschäftigt, dann stellt man fest, so lange wie in den vergangenen 8 Jahren, da war er noch nie am Stück irgendwo beschäftigt. Und er sorgt heute dafür, dass wir auch auf den Weltmeeren Wer wird Millionär, die Pyramide oder 1, 2 oder 3 spielen können. Herzlich willkommen, der Unterhaltungschef von AIDA Cruises, der Director Entertainment, Boris Brandt.
Ist das wirklich so? War ich nirgendwo so lang wie bei AIDA?
Ja, guck mal, ich bin der Erste, der es festgestellt hat.
Ich selber, also ich weiß, dass ich übermorgen, glaube ich, tatsächlich 8-jähriges Jubiläum habe. Ja. Aber das habe ich gar nicht gewusst. Ja, stimmt.
Ja, weil das andere, ich glaube, so bei 7 Jahre, 7 Monate.
Nee, bei Endemol war ich, glaube ich, auch 8 Jahre. Aber davon war ich die letzten 2 Monate nicht da.
Ja, also ich würde dich ja durchaus als YouTube-Kollegen bezeichnen. Du moderierst ja jeden Sonntag immer das Primetime-Magazin und mir ist aufgefallen, ein Wort findet man da relativ häufig da in deinen Moderationen. Also wenn man mal hört, also ganz kurz nur.
Bitteschön.
Nochmal.
Bitteschön.
Ist es laut genug?
Bitteschön.
Ja, hast du gehört?
Habe ich gehört.
Ja. Kenn ich. Ja. Ich habe ja den Verdacht, das ist eigentlich geklaut hier von ihm hier.
Bitteschön.
Kennst du den?
Nee, den kenne ich nicht.
Nee.
Wer ist das?
Das ist der Hase Cäsar.
Ja.
Das war so eine Legende im Fernsehen. Es kam so auf in den 60er Jahren. Schlager mit Schlappohren.
Aha, ja? Jetzt kommen wir ins Geschäft. Aber ich muss jetzt sagen, ich war in den 60er Jahren noch nicht so aktiv im Fernsehgeschäft. Ich hatte genau genommen, ich bin 61 geboren und hatte die ersten Jahre auch viel Fernsehverbot. Das heißt, viele Sachen sind an mir tatsächlich in Schwarz-Weiß vorbeigegangen.
Das heißt, hier den Hasen Cäsar nie begegnet?
Nein, der Grund für das Bitteschön ist reines Handwerk. Weil wenn man etwas moderieren will und man will, dass die Leute sich irgendwas merken daran, außer den Inhalt natürlich, dann muss man ihnen auch Angriffsfläche geben. Man muss irgendwas machen, wo sie sich festhalten können dran. Und da ist zum Beispiel ein dubioses Wort, was man öfter sagt, ist da sehr hilfreich. Und das hat ja auch am Anfang ganz gut funktioniert. Und heute ist es ja schon, also sagen ja schon meine Kollegen jetzt zu mir, wenn sie mich sehen, sagen schon, bitteschön. Und mehr wollte ich ja nicht.
So schafft man zur Marke. Auch wenn es eigentlich von einem Hasen ist, den man gar nicht kennt.
Aber. Absolut, ja.
Das war ja Jahrgang 61. Das war ja überhaupt erst 6 Jahre, bevor das Farbfernsehen gestartet ist in Deutschland. Du hast es gerade schon angedeutet, so viel war mit Fernsehen dann zu Hause aber nicht?
Nee, es gab ja zu der Zeit, glaube ich, also als ich klein war, ich erinnere mich dunkel, meine Großeltern hatten Fernseher, meine Eltern hatten auch einen. Meine Eltern sind aber beide Schauspieler. Und bei uns wurde Kultur großgeschrieben. Die Stimme der Kritik, eine wunderbare Talksendung im Radio, im SFB, die durfte ich hören, aber die hat mich nicht interessiert. Und das, was im Fernsehen lief, das durfte ich eigentlich eher so nicht sehen, wobei... Also hat jetzt mir nicht so sehr geschadet, aber sobald ich gemerkt habe, dass zum Beispiel mein Nachbar Peter Kliemann, ich bin ihm heute noch dankbar, mich eingeladen hat, die Väter der Klamotte oder Bugs Bunny zu gucken oder die Leute von der Shiloh Ranch oder Daktery, dann war ich sehr viel bei Peter Kliemann. Zu Hause durfte ich den Scheißdreck nicht sehen, haben meine Eltern immer gesagt.
Habt ihr eine Fernsehzeitung zu Hause gehabt?
Gab damals, es gab die Hör zu, sicher, wir hatten keine Fernsehzeitung. Nein. Nee. Also ich erinnere mich, meine Eltern sind abends immer, wenn sie dann zusammen in einem Theaterstück gespielt haben, waren sie abends immer weg, das heißt, ich war immer abends alleine. Und es gab diesen Tag, ich weiß nicht mehr genau wann, das war sicher Ende der 60er irgendwann oder Anfang der 70er, da gab es nachts ein Fernsehspiel. Und davon hatte ich vorher im Radio gehört. Das hieß das Millionenspiel von Wolfgang Menge mit Dieter Hallervorden als einen Jäger, der Menschen in einer vermeintlichen Show live gejagt hat und erschossen hat. Und das fing um, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ich glaube so gegen 10 fing das an. Meine Eltern kamen immer erst wieder mit der Bahn um kurz nach 12. Ich habe also heimlich vor dem Fernseher gesessen und habe diese Sendung, weil sie davon geredet haben, geguckt. Ich habe so Angst gehabt wie nie wieder in meinem Leben nach dieser Sendung, weil sie mich so mitgenommen hat. Ich konnte nicht schlafen. Ich habe den Fernseher mit einer Zeitung, habe ich hinterm Fernseher gewedelt, damit er wieder kühl wird, weil das waren ja früher noch Röhrenfernseher, damit es keiner merkt. Und das war mein erstes großes Fernseherlebnis. Aber ansonsten wurde ich vom Fernsehen schon ferngehalten von meinen Eltern.
Also diese Angstmomente hatte ich dann bei Aktenzeichen XY
ja, ungelöst. Ja, auf jeden Fall, ich auch. Ja,
also absolut. Das war absolut. Der Albtraum, ja.
Wenn der Gangster erstmal im Keller ist, geht's dir schlecht.
Du hast es gesagt, Sohn von einer Schauspielerin, einem Schauspieler, deine Mutter Linde Fulda, musste ich gestehen, Name sagte mir nichts, auch wenn sie oft im Fernsehen auch zu sehen war, aber dein Vater, muss man sagen, den kennt glaube ich jeder, der mit dem Fernsehen der 80er und 90er Jahre groß geworden ist, Volker Brandt, also selbst wer ihn jetzt nicht kennen sollte, googelt ihn mal und ihr werdet sofort wissen, ach, der ist es. Hatte da das aufkommende Fernsehen dann auch so Einflüsse, sag ich mal, auf das Familienleben? Also dass plötzlich so ein Fernsehengagement kam, so die lange weg waren?
Jetzt gehen wir mal direkt in die Tiefen. Jetzt machen wir das mal richtig spannend zu einem Auspack-Podcast. Mein Leben war in der Jugend schwierig. Tatsächlich, und das hatte damit zu tun, dass meine Eltern erstens beide Schauspieler sind und richtiger gute Schauspieler, die sind in ihren Rollen. Und das ist kein Witz, wenn mein Vater König Lear gespielt hat, dann war der zu Hause König Lear. Wenn mein Vater einen durchgeschepperten, besoffenen Ehemann gespielt hat, dann war er zu Hause ein durchgeschepperter, besoffener Ehemann. Ich sage das ohne jede Gram und ohne jeden Vorwurf, denn alles hat ja dazu geführt, dass es mir heute gut geht und schon seit langen Jahren gut geht und dass ich auch irgendwie meinen Weg in der Welt gefunden habe. Aber damals als Kind war das ganz, ganz schwer, ohne jede Orientierung eigentlich aufzuwachsen. Ich habe wirklich zu Hause zeitweilig die Hölle gehabt. Das Schlimmste war Weihnachten. Jedes Jahr zu Weihnachten. Keine Theatervorstellung, keine Ablenkung, dafür alle zu Hause. Unter unserem Weihnachtsbaum spielte sich praktisch jedes Jahr das gleiche Szenario ab. Meine Mutter schenkte meinem Vater mit großen Worten irgendetwas, zum Beispiel ein antikes Glas. Meine Eltern haben sich beide für antike Gegenstände interessiert. Sie hielt das Glas also in die Luft, guckte besinnlich auf das Glas und sagte: Volker, ist es nicht ein wunderbares Glas? Und dann nahm mein Vater das Glas und guckte da auch sinnierend drauf und sagte: Ja, und es sieht aus wie echt. Und dann sagte meine Mutter: Volker, es ist echt. Linde: Nein, es sieht aus wie echt und es ist wirklich gut gemacht und guck mal, ich freue mich doch drüber, aber es ist natürlich nicht echt. Und ab dann eskalierte der Weihnachtsabend, das habe ich praktisch jedes Jahr erlebt, inklusive dem roten Heringssalat, der irgendwann auf dem Fußboden flog und sowas alles. Ich hatte immer das Glück, dass ich zu Weihnachten von meinen Großeltern ein Ticket bekam, ein Flugticket. Schon in ganz, ganz jungen Jahren durfte ich, als wir in Berlin gewohnt haben, zum Beispiel mit der Pan Am von Berlin nach Hamburg fliegen. Da wohnten meine Großeltern und ich war in jeden Ferien bei meinen Großeltern und das war meine Lebensrettung, dass ich da war und immer diese Inseln hatte. Mit 14 bin ich aber von zu Hause weg, weil ich es wirklich nicht mehr ausgehalten habe und weil wir oft umgezogen sind und weil die Schulsysteme in Deutschland so unterschiedlich sind und bin ich mit 14 von zu Hause abgehauen. Auch da wieder meine Großeltern haben mich gerettet, haben mir Internat bezahlt. Mhm. Und ich war tatsächlich froh und glücklich und das war für mich, glaube ich, für meine Entwicklung auch gut, dass ich von zu Hause weg war. Und das hat mein Leben schon sehr geprägt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich mit meinem Vater irgendwann, meine Eltern sind mir total egal, das klingt dramatisch erstmal, aber es ist so und es ist besser, als wenn ich sie hassen würde, es ist mir ehrlich so egal. Mit meinem Vater habe ich mich irgendwann ausgesöhnt, als ich selber, keine Ahnung, 40 war oder sowas alles. Und er ist ein wirklich toller Schauspieler. Deutsche Stimme von Michael Douglas. Ja. Der hat in der Schwarzwaldklinik genauso wie in Tatorten, war Tatortkommissar. Er hat wirklich viel gemacht. Er war immer pünktlich, er war immer top vorbereitet. Er ist bei allen Kollegen, also egal wie man fragt, er ist ein super Kollege. Er lässt einen nie hängen. Mein Vater ist der, den man anrufen kann heute und kann sagen, bei mir ist jemand ausgefallen in einem Stück, was du mal gespielt hast. Kannst du morgen mit einem Buch in der Hand und ab übermorgen ohne Buch spielen? Mein Vater sagt ja und er kann es. Deswegen großen Respekt vor seiner Lebensleistung als im Beruf. Mit dem Vater sein war das schwierig.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Klar, das ist dann immer so der Haken, ne, wenn man dann viel unterwegs ist. Das heißt, in Berlin hast du dann nur relativ kurz gewohnt, weil es dann ja ins Internat ging?
Nee, ich bin geboren in Hamburg, und zwar in der Gussau 9 tatsächlich, im Haus meiner Großeltern irgendwie und danach dann in der Jonsklinik abgeliefert worden mit meiner Mutter. Dann sind wir relativ schnell umgezogen nach Frankfurt, da habe ich glaube ich 2 oder 3 Jahre gewohnt, dann sind wir umgezogen nach Wien. In Wien bin ich auch eingeschult, ich gehöre zu den Menschen, die in der Einschulung noch gelernt haben, ein A mit in der Mitte so einem Kringel zu malen und ein D auch. Also die Buchstaben waren einfach anders da, mit Hackerl. In Österreich sagte man Hackerl. Geschoss machst du anständiges Hackerl. Und dann waren wir also da, habe ich eingeschult. Da gab es übrigens auch noch mit dem Lineal Schläge auf die Finger in der Schule. Ach, gut, und man musste auch noch in der Ecke stehen und sowas alles. Das war schon hardcore da, also war noch ein bisschen anders. Dann bin ich nach Berlin gekommen. Der erste richtig echte Kulturschock in meinem Leben, denn Berlin war 68er alles open-minded, neue Welt, Hoho, Ho Chi Minh, Demonstrationen, Benno Ohnsorg, das ganze Programm lief da ab. Wir damals natürlich noch mit Grenze und so. Mhm. Wir wohnten in Zehlendorf, in einer sehr schönen Gegend. Ich hatte viele tolle Freunde. Ich hatte einen großartigen Lehrer namens Herrn Töbelmann, der vor allen Dingen eins war, anti-autoritär. Das gipfelte in solchen Dingen, wie dass mein Klassenkamerad Peter Piepenburg im Unterricht rauchen wollte, mit 12 oder so. Oh. Und dann sagte Herr Töbelmann, den Peter lassen wir in Ruhe rauchen. Peter, du bist bitte so nett und machst das Fenster auf, damit du uns nicht belästigst. Ansonsten beachten wir den Peter hier gar nicht, der Peter darf in Ruhe rauchen. Und so passiert das auch. Der Peter rauchte in Ruhe eine Benson Hedges in der letzten Reihe, während wir Erdkunde gemacht haben. Und in dieser Umgebung, da habe ich, wie lange war ich da, waren wir da 6 Jahre, haben wir in Berlin gewohnt. Und dann passierte eben das große Unglück oder Glück in meinem Leben, wie man will. Dann sind wir nach Karlsruhe gezogen. Eigentlich nicht nach Karlsruhe, sondern ein Vorort von einem Vorort von Karlsruhe, nämlich nach Ettlingen-Neuwiesenreben. Und mein erster Schultag da war legendär. Ich bin rein. Tach, ich bin Boris, wa? Dann sagt die Lehrerin, jetzt gehst du erst einmal raus und lernst gescheit Deutsch schwätzen, gell? Und dann bin ich hinausgegangen und habe erst einmal gescheit Deutsch schwätzen gelernt. Das ist mir nicht gelungen. Und ich war auch nicht integrationsfähig da. Ich habe also dem Bäcker, der immer mit dem Auto auf den Schulhof kam, habe ich seine Süßteile geklaut, weil ich kein Taschengeld hatte, weil das immer gestrichen war. Ja, habe ich gemacht. Ich habe Lehrer bös schlecht behandelt und es kam zu dem einen oder anderen klar und ich war praktisch im Zustand der Unbeschulbarkeit, aber eigentlich ob dieses Kulturschocks. Mhm. Und dazu kam, dass mein Elternhaus eben wirklich auch dann scheiße war und nicht hinter mir stand und so. Und das war alles eine sehr, sehr, sehr schwierige Zeit. Mhm. Und dann bin ich irgendwann von zu Hause abgehauen nach einem Eklat, den es da mit Fäusten Auseinandersetzungen gehabt. Zu Hause habe ich meinen Vater umgehauen und bin geflüchtet. Oh. Und habe mir von meinem Freund Volker Himmelsbach damals 100 Mark geliehen und bin nach Hamburg gefahren zu meinen Großeltern. Und die haben dann dafür gesorgt, dass ich ins Internat kam. Und dann war auch sofort Schule, alles super, das Leben war toll. Und ab da ging es dann so halbwegs anständig. Mhm. Bin dann vom Internat weg nach Hamburg, wieder zurück, weil Hamburg für mich immer so Heimat war sozusagen. Und dann habe ich auch lange Zeit erstmal nichts gemacht. Ich habe zwar Werbekaufmann gelernt, anständig, in einer ganz kleinen Agentur. Ich habe von Anfang an alles machen müssen. Plakate aufhängen, kleine so Headlines selber rubbeln mit der Hand, mit so Rubbelbuchstaben und so. Das war sehr gut im Nachhinein. Damals war es scheiße, aber im Nachhinein war es sehr gut, dass ich das alles gelernt habe, weil ich halt alles selbst machen musste von Anfang an. Das war nur ein Arbeitsplatz und es war keine Lehre. Es war nicht wie die anderen in der werbekaufmännischen Ausbildung, wo man schicki-micki-mäßig an tollen Claims mitarbeitet und tolle Fotoshootings macht. Das habe ich alles nicht gehabt.
Das war wichtig fürs Überleben der Firma.
So sah es aus. Genau. Ich habe tatsächlich anständig gearbeitet und habe gelernt, mich zurückzufahren so ein bisschen und gleichzeitig auch anzupacken und Sachen einfach zu lösen und so. Mhm. Und danach war ich habe ich in den wilden 80er Jahren in Plattenläden gearbeitet.
Ja, ich habe gelesen, dass Amazon der 80er war quasi Govi.
Richtig.
Da hat man, das stimmt, das war Govi. Da hat man die Platten bestellt. Was hast du da gemacht?
Es gab in Hamburg einen Govi-Laden.
Hansberger Chaussee.
Nee, den gab es auch. So, ja, ja. Es gab einen weiteren Govi-Laden am Eppendorfer Baum, in einer etwas schickeren Gegend. Und ich habe, da war damals zu einem Zeitpunkt da, als man sich überlegt hat, 80er Jahre, ganz viele neue Musik. Auf der einen Seite die ganze Rap-Geschichte kam auf, dann aber auch New Wave, Deutsche Welle, alles das war in dieser Zeit. Und dann haben wir diesen Laden nicht mehr Govi genannt, sondern der hieß dann Heroes and Zeros. Eine meiner legendären Initiativen. Da war ein Grabstein, wo Heroes drauf stand und mit pinker Sprühfarbe drüber, Zeros drüber gespritzt sozusagen, Helden und Verlierer. Mhm. Und da war ich Verkäufer in dem Plattenladen. Und dann irgendwann war ich Filialleiter relativ schnell und habe dann Diskotheken beliefert und war eigentlich voll im Musikrausch. Habe selber auch mit dem einen oder anderen mal das ein oder andere Projekt gemacht. Aber ich bin da nicht mit dem großen Talent gezeichnet gewesen. Und von da aus habe ich mich im Prinzip so viel in der Szene rumgetrieben. Ich habe die Nächte durchgemacht, ich habe Drogen konsumiert, ich habe getanzt, gelacht, Spaß gehabt ohne Ende und habe alles mitgenommen, was mitnehmen kann.
Ja, wenn man jung ist, ist es ja auch nicht schlecht. Das war ja 1985, habe ich gesehen, so die Zeit so als Filialleiter. Ich habe mal geguckt, so die drei größten Hits des Jahres aus dem Jahr 1985. Ich dachte mal, ich will mal gucken, ob du die noch kennst, wenn ich sie summe.
Ja.
Österreich.
Der Falco. Mit dem Falco war ich im Studio, weil ich war ja hinterher bei der Teldec.
Amadeus.
Ja, ich war bei der Teldec beschäftigt hinterher. Das ist eine Plattenfirma, wo Falco auch war und Peter Maffay auch und Jürgen von der Lippe und solche Leute. Ja. Und da war ich bei Falco in Holland in den Studios und habe da auch spannende Drogen kennengelernt.
Ja, die große, das war damals so, ne, ist wahrscheinlich heute auch noch so, kommt drauf an, wo man ist. Also nicht bei dir, das wollte ich damit nicht sagen.
Nee, ich glaube, dass tatsächlich das sich geändert hat. Also damals war es in einer unglaublichen Leichtigkeit, die Drogen gab es überall, die Polizei wusste gar nicht, was es ist und die Leute haben sich reingepfiffen, was sie kriegen konnten, hier in Hamburg zumindest.
Ja.
Und ehrlich gesagt, ich bin sehr froh drum, dass mir das alles passiert ist zu der Zeit, weil ich habe hinterher in meinem weiteren Leben, als ich dann bei einer Werbeagentur war oder bei 20th Century Fox oder so, habe ich so viele Menschen erlebt, die auf Droge sind und die sich da also ihr ganzes Haus, ihr ganzes Leben, ihre ganze Karriere durch die Nase gepfiffen haben und im kompletten Wahn unterwegs waren. Mhm. Wenn man das als junger Mann gemacht hat, dann kennt man die Höhen und Tiefen und weiß damit umzugehen. Und es ist heute noch so, ehrlich gesagt, wenn ich so Kollegen manchmal sehe, wie sie drauf sind, dann bin ich schon derjenige, der hingeht und sagt, mein Freund, denk dran, was du da tust und da tust du dir nichts Gutes mit und das hat keine, absolut gar keine Nachhaltigkeit, sondern es ist ein großer Traum.
Ja, also viel gelernt auch dadurch, ne? Dann muss man sagen, ja.
Ja, ja. Also ich hab auch damals natürlich immer zwischendurch auch also wilde Sachen gemacht. Ich war ja mal wahrscheinlich für eine Woche oder zwei ein sehr bekannter Mensch in Deutschland. Ich habe mit meinem Vater eine Wette gehabt. Mein Vater hat gesagt, wer ins Fernsehen will, der muss ganz hart, ganz lange arbeiten. Ich habe gesagt, weißt du was, ich glaube, dass jeder Vollidiot jederzeit ins Fernsehen kommt. Das war zu der Zeit, als gerade Sat.1 und RTL und so aufkamen. Und dann habe ich eine Anzeige geschrieben ins Hamburger Abendblatt. Erster Hamburger Ausredenservice, wir beschaffen Ihnen Ausreden. Dann habe ich das ausgeschnitten, habe das an alle Zeitungen geschickt. Dann hatte ich 5, 6 große Zeitungsartikel. Dann habe ich die an alle Illustrierten geschickt. Dann habe ich das alles ausgeschnitten und habe es an alle Sender geschickt. Ich habe danach ein Jahr lang davon gelebt, dass ich behauptet hätte, ich habe einen Ausredenservice, wo man anrufen kann und bekommt Ausreden, wenn man nicht zur Schule gehen will oder mit seiner Frau Stress hat oder so. Ich habe es geschafft. Ich war bei Biolek, bei Mensch Meier, bei der Sendung Mensch Meier und habe den Silbermeier mitgenommen, der noch zu Hause bei mir im Keller steht. Ich habe so weit getrieben, dass ich bei Robert Lemke war, bei Was bin ich? Und da mussten sie mich verkleiden, weil ich schon zu bekannt war. Und ich habe tatsächlich ein Jahr lang von dem Mist gelebt. Und das ist meine persönliche Haupterkenntnis gewesen. Trash-TV zahlt sich aus. Weil die Geschichte entbehrte wirklich jeder Grundlage. Ich habe natürlich keine Ausreden beschafft. Und das geht ja auch, also ist halt eine Quatschidee, aber eine geile Idee, eine gute Geschichte sozusagen. Und darauf kommt es letztlich ganz oft an.
Naja, gute klar, Geschichte. Klar. Also wenn wir jetzt nochmal weiterraten, Musik, das war Platz 3, Falco. Platz 2 wäre, also sind immer nur so kleine Ausschnitte.
Na, 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 na.
Ja, das
Life is life.
Ja, sehr gut.
Ein
Platz 2.
War einfach, muss man zugeben,
war wirklich einfach. Glaube ich, auch das Österreich. Opus, glaube ich, ja.
Ja, genau.
Und dann Platz 1 1985 war.
Ja, es ist genau so, lass uns einigen, es ist schlecht gesungen, deswegen kann ich es nicht erkennen,
aber ich kenne es. Es ist besser gesungen als im Original, würde ich sagen.
Was war das?
Das war You're My Heart, You're My Soul.
Ah, You're My Heart, You're My Soul, ja. Auch das übrigens ein großer Lacher, aber bei allem, was man sagen kann, und ich kenne Herrn Bohlen gut und persönlich auch, dieser Mensch ist einer der Menschen auf der Welt, die ich kennengelernt habe, mit dem größten Biss und dem größten Durchhaltevermögen. Also als ich bei der Teldec war damals, kam der jeden Montag zu uns und hatte neue Hits dabei. In Deutsch, in Englisch, in weiß ich was anderes. Und wir haben ihn immer ausgelacht und haben gesagt, Alter, wer will das denn hören? Und das war auch immer richtig, bis auf Modern Talking.
Ja.
Der ist so lange dran geblieben, der Mann. Und der hat so viele Leute ausgeblutet, ausgebeutet, genervt, bis irgendwann zur rechten Zeit er am rechten Ort war. Und für mich hat er damit alles das, was er heute hat und was er macht, er irgendwie auch verdient, weil er wirklich dran geblieben ist und an sich selber geglaubt hat. Und so.
Ihre Karriere auf jeden Fall auch, ja. Jetzt habe ich dich ja als Fernsehmanager vorgestellt und deswegen wollen wir mal schauen, wie es dann so weiterging, da mal im Schnelldurchlauf. Also dann warst du noch in einer Werbeagentur, habe ich gelesen. Aber so richtig konkret, Fernsehen war dann erst so Ende der 90er Jahre, wenn ich das richtig gelesen habe, in einer Firma mit dem ganz unscheinbaren Namen, die hieß nämlich einfach nur Studio Schleswig-Holstein.
Ja, das war ein Unternehmen, also erstmal war ich bei 20th Century Fox und war da Marketingleiter und habe da gelernt, dass das sehr bitter ist, wenn man ein guter Marketingmensch ist und in einem internationalen Konzern arbeitet, in Deutschland, dass man nichts zu sagen hat, dass man nichts zu bestimmen hat, dass man letztlich nur ausführt und wenn das gut geht und der Kinofilm wird ein Hit, dann ist natürlich der Film der Grund, warum es ein Hit geworden ist. Und
nicht die Marketingarbeit, ja.
Wenn nicht, dann ist Marketing schuld, dass man es versemmelt hat, was sehr ungerecht ist manchmal, aber so ist es eben. Und danach habe ich mir gesagt, und das war die Zeit, als eben so viele deutsche Produktionen aufkamen im Fernsehen und so, da habe ich mir gesagt, Mensch, also anstatt andere Leute Zeug zu vermarkten, vielleicht kannst du auch mal anfangen, selber Sachen zu entwickeln. Mhm. Und dann habe ich einen Freund kennengelernt beim Studio Schleswig-Holstein, der da zuständig war, über brennende Fachwerkhäuser oder umgebrachte Menschen auf dem Land zu berichten irgendwie für ein Schleswig-Holstein-Magazin. Das war ein Magazin auf Sat.1, glaube ich, oder so. Mhm. Und wir haben uns zusammengesetzt und er hatte so eine Buchidee, Die hat er auch schon mal aufgeschrieben, das war noch nicht ganz rund, aber da ich so jemand bin, der weiß, wie man was verkauft und er tatsächlich ein unglaublich fleißiger Autor war, haben wir dann zusammen so ein Buch fertiggestellt und dann habe ich mich umgeguckt, wer in Deutschland der Mann ist, dem ich von seiner Lebensgeschichte her am meisten bewundere in der Filmindustrie, das war auch Horst Wendland. Und dann bin ich unangemeldet dahin gefahren, habe gesagt, ich möchte zu Herrn Wendland. Und der Mann saß da mit einer Zigarre im Gesicht und seinem Bart und sagte, was willst du, mein Junge? Dann habe ich gesagt, pass auf, ich habe ein geiles Buch. Dann hat er gesagt, das sagen viele. Und dann sage ich, aber hier ist es so. Dann wurde ich nach Hause geschickt, mit Schimpf und Schande vom Hof gejagt. Das Buch hat er behalten. Und am nächsten Tag hat er angerufen und hat gesagt, mein Junge, komm nach Berlin.
Oh, okay.
Dann bin ich nach Berlin gefahren. Und dann hat er uns einen Vertrag hingelegt und hat gesagt, pass auf, das und das gibt's an Kohle. Das war sehr anständiges Geld. Ich sagte, das ist ein super Buch. Ich habe so gelacht, das war richtig toll. Wir machen das. Ich finde jemand, der es mit euch macht, den Film. Und so geschah es dann. Wir haben dann Peter Timm, wurden wir vorgestellt, einem Regisseur und einer Produktionsgesellschaft hier in Hamburg. Die sollten diesen Film drehen. Und ich hatte aber mit Horst verhandelt und hat er gesagt, pass auf, ich will gar nicht so viel Geld, aber ich will immer dabei sein. Ich will alles lernen in diesem Geschäft, alles. Ich möchte bei den Buchbesprechungen und so weiter und so fort. Er hat mir alles versprochen. Und dann hatte das Projekt eben jemand anders übergeben, der hat nichts gehalten. Wir waren überhaupt nicht dabei. Wir wurden irgendwann zum ersten Drehtag nach Xanten eingeladen auf eine Müllkippe. Da war der erste Drehtag. Und dann haben wir festgestellt, dass die Sätze, die da gesprochen werden, nicht unsere Sätze sind, dass die Szenen nicht unsere Szenen sind, dass nicht mal die Figuren mehr das sind, was wir aufgeschrieben haben. Und es war ein richtiger Schrottfilm. Das Beste von ab hieß der, kann man wahrscheinlich irgendwo noch finden in der Filmothek.
Da stehst du auch logischerweise im Abspann.
Da stehe ich auch, muss ich auch im Abstand drinstehen, genau, als Autor. Und es gibt auch, glaube ich, so Autorengewerkschaften, so dass da tauche ich dann drin auf. Ja. Wir haben da viel gelernt, nämlich vor allem, dass man sich auf nichts verlassen kann, das selber machen muss. Wir haben danach dann sind wir zu ProSieben, wir haben dadurch ProSieben kennengelernt, sind dahingegangen, haben andere Ideen vorgestellt und das war ich immer gleich. Ich hatte die kaufmännische Idee und mein Kollege war der fleißige, kreative Umsetzer. Und da bin ich hin und habe denen gesagt, pass auf, ich hab die Idee, wir machen Folgendes, Berliner Olympiastadion. Wir nennen das Ding das Finale, Fußballspiel, 70.000 Menschen im Stadion und böse Gangster machen das Stadion von außen zu und sagen, sie jagen die ganze Kiste in die Luft, wenn es nicht die Millionen gibt. Kurz erzählt. Ja. Und dann habe ich denen von ProSieben gesagt, pass auf, ihr habt ja gar keine Fußballrechte, alle anderen haben Fußballrechte, alle anderen können Fußball zeigen, ihr nicht, ihr habt den Film dazu, ihr seid der Filmsender, ihr habt den Film dazu, haben direkt gekauft, direkt Kohle bekommen und es wurde produziert und das war auch sehr erfolgreich, das haben sie auch da 10-mal wiederholt oder so. Und dann haben wir in relativ schneller Zeit ganz viele Bücher verkauft, weil immer mit diesem System mit fleißig und einer guten Grundidee und einer Vermarktungsidee dahinter, da konnte man damals das relativ schnell machen. Dann war ich ruckzuck der Leiter der Eigenproduktion von ProSieben und habe mit der Hälfte der Leute doppelt so viel Filme produziert mit meinen Kollegen da, weil wir immer gesagt haben, ich vertraue den Produzenten, ich vertraue den Schauspielern. Ich gebe vielen Leuten eine Chance und heute, wenn man heute guckt, die berühmten deutschen Schauspieler, ich glaube, 3/4 von denen haben damals angefangen, bei uns Filme zu drehen. Also es ist tatsächlich irre, mit wem wir da alles eine erste Chance gegeben haben. Regisseure genauso wie Produzenten. Also Hubertus Meyer-Burckhardt zum Beispiel hat seine ersten 3 Filme, glaube ich, mit uns gedreht.
Als Produzent.
Als Produzent damals noch. Und ist dann ja alles das geworden, was hinterher gekommen ist. Und so waren wir, glaube ich, ein Kickoff für ganz, ganz viele Menschen, die ganz viel Talent hatten. Ich habe das ist nicht mir zu verdanken. Ich habe nur Menschen eine Bühne gegeben, was Schönes tun zu dürfen und habe die Verantwortung übernommen. Das ging gut und dann gab es irgendwann diese Diskussion, ob der damalige Programmdirektor, also wir waren in Cannes, da ist immer eine Medienveranstaltung, eine Messe.
MIP oder
die MIP, genau. MIP, so eine Medienmesse, wo man eben seine Formate vorstellt und so. Und da waren wir eben auch. Und mein damaliger Programmdirektor fand das nicht toll, dass ich relativ schnell, relativ erfolgreich, relativ viele Filme produziert habe und dass ich plötzlich in der Branche so bekannt war und alles das. Und er wollte gerne an diesem Ruhm teilnehmen und hat gedacht, das Schlauste, was er machen kann, ist mir das alles madig zu machen. Schauspieler madig machen, Regisseure madig machen, Projekte verhindern und so. Und ich bin dann zum Vorstand gegangen und habe gesagt, pass auf, das Einzige, was mir auffällt, ist der Typ. Schaff ihn weg. Und hat er gesagt, kannst du denn Programmdirektor? Ich sage, loben kann ich das. Ich habe Werbekaufmann gelernt, ich habe von meinem Chef den Satz mitbekommen, überleg dir immer genau vorher, was du hinterher tust und du musst immer systematisch arbeiten. Ich habe den Satz damals so gehasst, aber es stimmt schon. Es ist ganz, also wenn man eine Arbeit anfängt, egal was, also ich bin kein Atomphysiker, aber wenn jemand sagt, übernehme eine Verantwortung über was ganz Komplexes, dann weiß ich zumindest ein System, wie ich zur Wahrheit komme, mit Fachleuten, mit auf Experten hören, mit Lebensläufe angucken und sowas alles.
Und das war so 98?
Das war 98, genau.
Und das war eine Zeit, glaube ich, die bei ProSieben auch insofern ganz spannend war, weil dort auch die Wurzeln gelegt wurden, letztlich für Formate, die es heute noch gibt. Ne? Glaube ich, so Dinge wie Galileo zum Beispiel.
Genau, also kommt alles. Also was ich gemacht habe, ist Folgendes. Ich war dann Programmdirektor. Ich habe Leuten wieder, genau wie als ich verantwortlich war für die Filme und die Eigenproduktion. Ich habe Menschen zugehört. Ich weiß, also wenn mir jemand was erzählt, kann ich mir gut vorstellen, wie es fertig aussieht. Ich habe eine gewisse Fantasie und ich weiß, was Menschen mögen. Dadurch, dass ich diesen werbekaufmännischen Hintergrund habe, weiß ich, wie man es verkauft und wie ich Menschen etwas nahebringen kann. Und daraus hin sind Formate entstanden wie Welt der Wunder, Galileo, die ganzen Talkshows, die es damals gab, also diesen Nachmittagstalk, aber eben auch
Arabella.
Ja, was war Arabella, ne? Gab es schon, aber wir haben, ja, wir haben dann Nicole hinterhergesetzt und Andreas Türk und sowas. Und ja, da ist, in der Zeit ist viel entstanden, aber eigentlich nur deswegen, weil ich tolle Leute um mich herum hatte und weil ich halt denen Vertrauen geschenkt habe und gut zuhören kann und mir vorstellen kann, was gut ist und was nicht. Und ich kann unheimlich gut Ja und Nein sagen. Also ich habe auch ganz viel Nein gesagt zu Sachen, die hinterher bei anderen Sendern erfolgreich waren. Mir wurscht, ich kann sagen Ja und Nein, und wenn ich Ja sage, meine ich es auch so, dann mache ich es auch.
Gibt es ein Beispiel dafür, zu was du Nein gesagt hast, was dann woanders Riesenerfolg war? Wer wird Millionär, war es nicht wahrscheinlich? Nee.
Nee, das haben sie uns gar nicht angeboten. Nee. Aber zum Beispiel, ich hatte mit Dieter Bohlen zum Beispiel einen Termin, wo es darum ging, dass er so eine Musikshow machen wollte mit Talenten. Das war zu der Zeit, wo es gerade anfing international. Und da saßen wir zusammen hier in Hamburg in einem Hotel und ich habe gesagt, ja, kann ich mir gut vorstellen. Aber ich hatte damals nicht dieses Ding in der Primetime eine Show zu machen. Wir haben ja in der Primetime immer Filme gezeigt in der Regel. Also eine Show in der Primetime war nicht unser Genre. Ja. Das war RTL mehr, die das gemacht haben. Oder ARD und ZDF. Und da habe ich schon zu den Vorgängern von DSDS habe ich schon Nein gesagt, weil es das bei uns eben nicht gab. Und sicher auch das ein oder andere, also es gibt, ich erinnere mich tatsächlich nicht mehr, aber das ein oder andere Format, irgendein Showformat oder so, habe ich sicher auch abgelehnt, was gut gewesen. Und vor allem habe ich auch Filme abgelehnt, die gut geworden sind. Also einfach, wo ich mir das Genre nicht interessiert hat oder wo ich gedacht habe, es passt nicht zu uns, habe ich abgelehnt. Und ich gratuliere allen, die das dann gut gemacht haben. Ich habe auch keinen Neid und sowas alles. Ich für mich damals habe gesagt, nee, will ich nicht, und habe dafür andere Sachen gemacht. Mhm. Ich habe auch Sachen gemacht, die total Schrott gelaufen sind, muss man auch sagen. Ich habe mit Andreas Türk eine Primetime-Show gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß. Das war eine Katastrophe.
War das nicht irgendwas mit Liebe und sowas?
Also ja, es gab einmal Rosen von Ex mit Alexander Matzer. Das war eigentlich ein ganz schönes Format. Aber es gab das mit Andreas Türk, war irgendwas mit, das war wie nur die Liebe zählt in der Primetime. Das war wirklich eine Katastrophe.
Ja, weil das Witzige ist, da war ich tatsächlich mal, das war so die Zeit, wo ich gerade nach Hamburg gezogen war, 2000, 2001, da war ich dann mal bei einer Aufzeichnung hier in Hamburg.
Genau, das war die.
Das war ja witzig. Ja,
das war eine furchtbare Sendung. Ja. Aber es waren viele Menschen begeistert und standen dahinter, und Andreas Türk war auch auf so einem Weg, wo man sagte, Mensch, kann der sowas auch in der Primetime, muss man jetzt hinterher sagen, war scheiße. Ja. War nicht sehr teuer, das weiß ich noch, und wir haben letztlich das Geld auch wieder bekommen mit den Werbebuchungen, aber es war nicht gut.
Nee. So. Und Stefan Raab, letztlich in deiner Zeit wurde das quasi auch beauftragt, glaube ich, TV Total.
Ja, das kam daher, dass mein Vorgänger noch eine Vorabendshow hatte, die, wie hieß die nochmal?
Mit Raab?
Nee. Die hatte Brainpool hat eine Vorabendshow gemacht mit der, wie heißt sie denn, so eine große Blonde, fällt mir gleich wieder ein. Mhm. Das war so eine Art Vorabendmagazin. Mhm. Interessiert keinen Menschen. Wenn du das Gleiche machst, was andere Sender auch machen, und dann ist da irgendjemand, der irgendwas moderiert und irgendwie erzählt, was am Tag passiert ist, und so Tipps wie Küchentipps und so. Das war so eine wirklich eine unsägliche, sehr Ulla Kock am Brink. Das hieß die Ulla Kock am Brink Show, jetzt habe ich's. Ja. Das war wirklich unsäglich. Das war einfach schlecht durchdacht. Das war, passt überhaupt nicht zu ProSieben. Es macht überhaupt keinen Sinn. Und das Ding haben wir dann gecancelt. Das war schmerzhaft für den Produzenten. Und dann haben wir gesagt, komm, dann habt ihr noch einen gut. Was können wir machen? Und dann haben wir über Raab geredet. Dann haben die gesagt, ja, der Raab bei Viva, und weiß da, was er gemacht hat und so. Ja, weiß ich. Und dann habe ich mit dem einmal gesprochen. Es gab genau ein Gespräch. Und habe ihn gefragt, was willst du wirklich machen? Also wenn du dir alles aussuchen könntest in deinem Leben, ne, was willst du machen? Und dann fiel irgendwie so am Rande, ja, so Late-Night-Talk-Geschichten in der Art. Aber eigentlich bin ich Musikproduzent. Ich bin wirklich mit dem Herzen Musikproduzent. Und da haben wir uns sehr getroffen, sehr schnell, weil Musik ist auch so mein Thema. Und da hat er so als Beispiel gesagt, naja, wenn so Talkshows Leute so rumstottern und sowas, alles ist dabei, daraus so eine Hip-Hop-Nummer. Und da haben wir beide so auf die Schenkel geschlagen. Und ich habe gedacht, irgendwie, der Typ ist geil. So, mach mal ein Konzept. Dann haben die ein Konzept gemacht. Das hieß TV Total. Und zwar eigentlich deswegen, weil wir gedacht haben, der Raab macht Quatsch. Aber das kannst du nicht in ein Konzept schreiben. Raab macht Quatsch, das ist nicht genug. Auch wenn ich zu meinen Chefs gehe und sage, ich will hier 500.000 Mark ausgeben, dann ist das ein bisschen dünn. Ja. Und dann haben wir gedacht, pass auf, was wir machen ist, wir machen Fernsehskurrilitäten aus aller Welt. Die Japaner haben so Shows, wo sie sich da anzünden oder wo sie nackt in der Gegend rumgeschleudert werden oder sowas alles. Und da haben wir gesagt, komm, wir nennen das TV Total und machen Skurrilitäten aus der Welt. Und gleichzeitig, der Stefan macht Quatsch. Und dann fing das an. Alle haben zu mir gesagt, ja, wenn das was wird um 22 Uhr, ne, dann ist es richtig geil. Wenn das nichts wird, dann bist du hier die längste Zeit gewesen. Ich habe es mir scheißegal. Ich habe die einmalige Chance in meinem Leben, hier Fernsehen zu machen. Ich ziehe das Ding voll durch. Ich habe den Kofler damals, unseren Präsidenten, habe ich hinter mir. Ich ziehe das durch, mir egal, was die anderen sagen. So. Ja. Und ich habe den Brainpudern vertraut. Da waren drei Leute, denen ich wirklich vertraut habe. Stefan und dann der Kess und der Grabusch, die damals da auch die Chefs waren. Du, dann haben die eine Sendung abgeliefert. Das war ganz lustig. Dann haben wir die gesendet, 16,8%. Erwartet, also alles über 10 war geil. Der Sender hatte damals einen Schnitt von, ich weiß es nicht mehr genau, 11,5% oder so. Und das war mehr. Und dann eine Stunde lang zu der Zeit. Dann haben wir ab Folge 4, habe ich mich gar nicht mehr um die Sendung gekümmert, sondern habe Brainpool das überlassen. Dann kam Maschendrahtzaun. waren plötzlich Single-Hits und so weiter und so fort. Und dann hat die Maschine angefangen zu laufen. Und ich habe, mein Verdienst ist tatsächlich, ich habe an den Typen geglaubt, ich habe da erkannt, dass da was ist, ich habe eine Vision gehabt und ich war einfach mutig und zur rechten Zeit am rechten Ort. Und das ist ja bis heute, ist das, glaube ich, der Maßstab. Die gute Nachricht für mich persönlich, für mein Ego ist, der Sender hatte nie wieder eine bessere Quote als zu der Zeit, wo ich da war.
Und da ist es dann ja dann manchmal so, Top-Manager bekommen ja häufig dann eine Prämie, wenn sie einen gewissen Marktanteil erreichen. Ja. Und es war damals so, dass man, glaube ich, gesagt hatte, Mensch, wenn wir jetzt über 15% Marktanteil haben, was für ProSieben, glaube ich, damals gigantisch war, dann würdest du auch, du hast tatsächlich mal verraten, eine siebenstellige Summe hättest du bekommen, es war noch in Mark.
Also der Deal war 1 Million, wenn du 15% hast.
Mark, muss man
sagen. Mark, genau. Ja. Ich hatte 14,8 oder irgendwie sowas, das hatten wir. Ich brauchte noch eine verdammte erfolgreiche Show einmal die Woche, um diese 15% zu kriegen. Und wenn mir jemand sagt, da hängt eine dicke Wurst, die ist 1 Million schwer, dann kannst du ganz sicher sein, will ich die unbedingt haben.
Klar.
Und dann bin ich zu John de Mol gefahren, habe einen Termin mit ihm gemacht, habe ihn angerufen und gesagt, pass auf, du arbeitest exklusiv für RTL und für uns ja nicht, aber trotzdem, und es gibt doch sicher Formate, die RTL nicht will, und lass uns mal reden über Fernsehen. Und dann war ich da, großartiger Typ, unglaublich charmant, unglaublich nett, unglaublich zuvorkommend, unglaublich kreativ, unglaublich schnell. Für mich, also ich habe da gesessen und habe den, wie Horst Wendland, den ich auch wirklich verehrt habe, auf seiner Art, wie er ist und wie er sich selber, also was er alles erreicht hat und wie er sich auch verhält und wie offen er ist gegenüber Leuten, die eben eigentlich noch nichts abgeliefert haben, so wie wir damals. John de Mol, genau das gleiche Ding. Der hat zwar gewusst, in welcher Position ich bin, aber wir kannten uns ja nicht. Und wir haben da gesessen und haben da einfach 2 Stunden über Fernsehen geredet. Ich habe in den 2 Stunden wahrscheinlich mehr gelernt als im Rest meines Lebens über dieses Genre. Und dann sagte er, ich habe jetzt keine Sendung richtig. Ich meine, wie mutig bist du denn? Ich sage, kannst du sicher sein, gibt jetzt keinen, der mutiger ist als ich. Und kannst du jeden fragen, der für uns Filme produziert hat oder Sendungen. Ich sage gerne ja, wenn ich dran glaube. Ich muss halt selber dran glauben. Ja. Sagt er, pass auf. Wir haben hier eine Nummer und die Idee kommt eigentlich daher, dass es so ein Labor gab in Holland, wo man probiert hat, die Entstehung der Welt nachzubauen. Und also mit Natur, alles unter Glas und so, also eine künstliche Welt sozusagen haben die probiert zu kreieren. Und da haben wir gedacht, wenn da Leute drin wären, würden die überwachen und so, das wäre eine geile Nummer. Und dann sagt er, und wir haben gedacht, das heißt vielleicht so Big Brother. Und dann haben wir so 10 Leute und dann gibt es 1 Million. Für den, der am Ende überbleibt, und das Publikum guckt sich die an und wählt die nach Sympathie raus. Da habe ich gesagt, geile Nummer, das mache ich. Der sagt, wie, du machst das? Ich sage, das mache ich, das machen wir. Was kostet das denn? Ja, das kostete damals, ich weiß nicht mehr, 25 Millionen oder so, eine unglaublich hohe Summe, aber 100 Tage läuft das Ding. Ich glaube, es war auf 50 Tage angelegt. Ich habe gleich gesagt, müssen wir 100 machen, sonst kriegen wir es nicht verteilt, die Kohle. Ja. Aber 100 Tage läuft das Ding. Ich habe gedacht, wenn du 100 Tage lang 15% hast, bumm, ist die Million in meiner Tasche.
Klar, ja.
So, das war die Idee.
Relativ einfach.
Und dann bin ich weggefahren und da hat er mich nochmal angerufen und gesagt, meinst du das ernst? Ich sage, ja, wir machen das. Wir ziehen das durch. Nur, ich habe ein Problem, da habe ich bei dem Kofler gesprochen dann, also meinem Präsidenten, habe gesagt, pass auf, hier Big Brother und so weiter und so. Ich glaube, da total ein neues Genre, Reality und sowas. Ich habe auch ein anderes Format gefunden in Belgien. Das ist auch Reality. Da ist so eine Gruppe von Leuten, das hieß der Maulwurf. Eine Gruppe von Menschen, einer ist dabei, der immer das gemeinsame Ziel boykottiert. Die mussten also was erreichen. Keine Ahnung. Also zum Beispiel alle Bungee springen. Und da war einer dabei, der hat immer rumgeheult, hat gesagt, nee, spring nicht. Das war der Maulwurf, der von uns inszeniert. Belgisches Format. Habe ich gekauft. Mit Michael Stich habe ich das gemacht hier in Deutschland. Das lief ganz gut. Und damit hatten wir auch den Mut, so Reality könnte unser nächstes Ding werden bei ProSieben und so. Und dann hat der Kofler gesagt, aber Big Brother heißt das nicht. Da müssen wir irgendeinen anderen Namen für finden. Und dann habe ich gesagt, lass uns das nennen, das Experiment. Das Experiment, 10 Leute, 100 Tage, 100.000 Mark.
Zack.
Zack, irgendwie ja. So. Und da waren wir alle recht angefixt. Die Hälfte des Lachens bei ProSieben war total dagegen, haben gesagt, das ist total asozialer Scheißdreck. Das will kein Mensch sehen, kein Mensch interessiert das. Keiner will, normale Menschen im Fernsehen, wen interessiert das? Da habe ich gesagt, guck dir an, wie gut die Talkshows laufen. Das sind normale Menschen, also halbwegs normal zumindest. Und das interessiert die Menschen schon. Ja, es war egal. Also die Hälfte war dagegen und die andere Hälfte war komplett von den Socken und war dafür, was eigentlich immer ein gutes Zeichen ist. Mhm. Ja, und dann hat der Kofler uns eröffnet, dass er den Laden verlässt, dass ProSieben bei Sat.1 eingemeindet wird. Es gab den ehemaligen Chef von Kabel 1, ein spießiges Münchner Leo Kirchgewächs, was ich überhaupt nicht war, ich war total das Gegenteil davon.
Promoviert.
Ja, das auch noch, genau. Ja. Dr. Ludwig Bauer. Und dann kam Dr. Ludwig Bauer und sagte, okay, das ist Schkoff-Fernsehen, keiner will das sehen, das müssen wir weg, das machen wir weg. Und dann, ich war gerade auf dem Flughafen, wurde dann also gerufen, am Flughafen ausgerufen, Herr Brandt. Da musste ich zum Telefon, da wurde gesagt, ich sollte sofort ins Büro kommen. Und da saß dann Herr Bauer und sagte, wir machen das nicht, es ist vorbei. Ich sage, ich habe hier einen Vertrag mit Endemol. Und das Gute war das, dass John hat den Vertrag von mir genommen, kopiert und hat den nach Holland geschickt und hat den nach Portugal geschickt und hat sofort zwei Deals bekommen. Der hat aufgrund meines unterschriebenen Vertrages sofort, also wurde sofort in Holland verkauft. Die Holländer haben gesagt, wenn die Deutschen es machen, machen wir es auch.
Sofort, ja.
So. Mhm. Und der hat diese ganze, dass es überhaupt losging mit Big Brother, das Ding lag ja schon ein halbes Jahr in der Schublade und keiner wollte das. Weil ich den Vertrag unterschrieben habe, lief das dann plötzlich. Naja, und dann kam also Ludwig Bauer und sagte, nee, das machen wir nicht. Ich sage, was soll ich denn machen mit John de Mol? Er sagt, das ist dein Pech, ruf an. Und ansonsten war es das für dich hier. Ich habe hier jemand Neues, das macht jetzt der und so. Irgendein Kumpel von ihm vom Kabel 1 und gesagt, okay. Und was mit der Million? Dachte er, ja, die gibt's nicht. Ich sage, das ist mal blöd, weil ich habe 14,8% und mit dem Format habe ich, und ich bin der Programmdirektor, also da können wir gerne vor Arbeitsgericht gehen, dann mache ich einen Riesenzauber. Ja, bla bla bla, kriegst die Hälfte.
Ja, immerhin.
Habe ich dankend die Hälfte angenommen, habe John de Mol angerufen und gesagt, es tut mir unendlich leid. Er sagt, macht nichts, habe schon zweimal verkauft und das wird eh ein Riesenerfolg, das kriegen wir schon irgendwie alles hin. Ich organisiere das, du wirst Deutschlandchef von Endemol. Und jetzt musst du einfach ein bisschen Geduld haben, ich kläre das alles. Wir müssen sowieso da was ändern und so weiter und so fort. Und dann war ich noch kurz bei Senatorfilm für ein Jahr in Berlin und dann hat er angerufen, hat so ein Versprechen gehalten. Auch einer von den wenigen Menschen, was wenige wissen, ein großartiger, kreativer Mensch, aber eben auch ein ganz, ganz feiner Mann eigentlich. Bei allem, was andere Leute über ihn erzählen, was ich auch selber erlebt habe, aber im Herzen und am Ende ein ganz, ganz feiner, fairer Mensch. Und da hat er angerufen und hat gesagt, kommst du zu Endemol? Die erste Staffel lief leider schon ohne mich. Da war ich sehr traurig, dass ich Big Brother nicht in der ersten Staffel schon begleiten durfte. Die Kollegen von den...
Bei RTL 2 dann, ne?
Ja, genau. Ja. Und die Kollegen von... Das war also auch ein Fingerschnippen, wie das verkauft war. Und da es ja in anderen Ländern auch schon verkauft war dann wieder. Ja. Und dann habe ich dann jeden Tag die Kollegen von ProSieben ein kleines Mail geschrieben und gesagt, na Freunde, seht ihr die Quoten? 36%, 42%,
was, in den Größenordnungen war das?
Ja, ja, klar. Oh. Das war unglaublich. Also wir haben, ich weiß nicht mehr, das Finale, glaube ich, von der ersten Staffel waren 48% oder so. Das war wie Fußballspiel. Und das war halt, man muss man sagen, also da dabei zu sein, wie so ein neues Genre entsteht und so, ist schon prägend und ein spannendes Erlebnis.
Und es ist sogar so, dass so Namen wie Zlatko oder Jürgen, so, die haben es doch tatsächlich dann auch so einer gewissen Prominenz dann gebracht, dass selbst Leute, die wie ich, die heute gar nicht viel Fernsehen gucken, aber das sagt mir alles noch was.
Ja. Und das Dramatische ist, dass dann eben, da muss man auch wieder sagen, ne, da ist dann, wenn dann keiner da ist, und das ist auch so ein, der, also wenn ich jetzt über mich selber reden will, was ich wirklich kann, ne, ich kann Ja und Nein sagen, ich kann Dinge erkennen, ich kann gut erkennen, was funktioniert und was nicht funktioniert, aber vor allen Dingen weiß ich immer, wann Schluss ist. Mhm. Und das wissen die meisten Menschen nicht. Die meisten Menschen wissen nicht, wann Schluss ist. Du musst wissen, in allem musst du wissen, wann Schluss ist. Das ist mit für mich ein Geheimnis des Lebens. Und bei Big Brother, also den Zlatko zum Beispiel damals dann zum Grand Prix, zur Vorausscheidung des Grand Prix zu schicken, ganz ehrlich, da muss es schon einer.
Das war eine Überdrehung zu viel dann. Komplett, ne?
Ja. Ja, ja, ja. Auch diese ganzen Musiken, diese kurzlebigen Musiken, die da aufgenommen wurden, klar war das alles Geld. Also überhaupt keine Frage, das war Refinanzierung eines Formats. Aber
nicht nachhaltig.
Aber das ist natürlich, also wenn man daran glaubt, dass das mehr wert ist als ein Augenklimpern.
Ja. Jetzt haben wir gesagt, Endemol, das ist ja die Namensgeber oder die ursprünglichen Gründer sind ja Joop van den Ende, der dann später auch bekannt geworden ist hier, Musical, Stage Entertainment, genau. Und eben John de Mol, nebenbei genau. Auch noch Bruder von Linda de Mol. Holländer natürlich, sprichst du selber auch Holländisch? Mhm. Ach, tatsächlich? Mhm. Also richtig fließend.
Na, als ich bei Endemol war, habe ich gemerkt, dass die Holländer immer dann, wenn sie wollen, dass wir was nicht verstehen, Holländisch reden. Also habe ich Holländisch Unterricht genommen, ganz schnell. Und es gab dann diesen Tag nach 1,5 Jahren, wo ich im Meeting saß und haben sie da angefangen. Und dann habe ich gesagt, ich kann auch praken. Und dann haben sie mich angeguckt und haben mich dann gefragt, warum ich Holländisch spreche. Dann sage ich, spreche schon immer Holländisch, was jetzt total gelogen war, weil das nicht stimmt. Aber sie haben einen Mörderschreck bekommen darüber, dass ich jetzt die letzten 1,5 Jahre schon alles verstanden habe, was sie immer gesagt haben. Und danach haben sie auch nie wieder Holländisch gesprochen, wenn ich dabei war, sondern immer Englisch oder Deutsch.
Ich kann das Einzige, was ich auf Holländisch kann, das ist dann das, was Linda de Mol früher immer gesagt hat am Ende der Sendung, nämlich ja. Dach.
Dach.
Das ist das Einzige. Ja, das war.
Nein, das war, also muss man sagen, also ich könnte keine wirtschaftlichen Verhandlungen auf Holländisch führen. Aber jetzt mal das normale Blablabla, das ist ja, muss man auch sagen, gerade wenn man es liest, also die meisten Dokumente sind ja dann doch geschrieben und nicht gesprochen. Und wenn man es liest, ist das kann ich gut. Ja. Die Fantasie dafür habe ich. Ich habe so viele schlechte Texte gelesen in meinem Leben und habe am Ende verstanden, was gemeint ist, dass ich auch Holländisch kann.
Ja. Und Endemol hat dann ja große Fernsehsendungen produziert im Laufe der Jahre, also die auch bekannt waren in Deutschland, wie 100.000 Mark Show, Wer wird Millionär, produzieren sie, denke ich, heute noch, Traumhochzeit. Wie groß ist dann der Druck, wenn man plötzlich Geschäftsführer von so einem Laden ist und das Ganze ja, die Formate, also gut, das sind die Sachen, die laufen, aber auch neue Sachen dann wirklich so an den Mann zu bringen?
Also wenn man keinen Arsch in der Hose hat und keine Ideen hat, ist der Druck groß. Wenn man Arsch in der Hose hat und hat viele Ideen und weiß, dass man so oder woanders hingehen kann mit seinen Ideen, dann ist der Druck überhaupt nicht groß. Und für mich war es so, dass ich wollte gerne, also was für mich meine Motivation eigentlich in erster Linie immer ist bei allen Jobs, ich möchte die Menschen, die mir vertraut haben, nicht enttäuschen. Ich habe ein ganz ernstes Problem, also wirklich ein ernstes Problem damit, das zu tun, was viele Manager heute machen, nämlich irgendwo hin. Dann da abliefern, nach bestem Wissen und Gewissen, spreche ich gar keinem ab, und dann ruckzuck zur nächsten Kampagne gehen und zur nächsten Kampagne und so. Das das kann ich nicht und das will ich auch nicht. Und auch dieses Ding, dieses System, dass man darauf abzieht, bei einer Company zu sein und wenn man gefeuert wird und man merkt, man wird gefeuert, nicht mehr abzuliefern, sondern sich schon was Neues zu suchen und dann irgendwie im Idealfall für ein halbes Jahr doppeltes Gehalt zu kriegen und so, das sind alles Sachen, die ich überhaupt, das lehne ich total ab. Mhm. Für mich ist das so, und das gilt für AIDA jetzt genauso wie für alle Jobs davor, John hat mich eingestellt, der hat mir vertraut, zu Recht, und ich will ihm beweisen, dass das zu Recht ist. Und das habe ich gemacht und ich habe, also ich habe zum Beispiel, damals war dann Big Brother vorbei, weil sie es einfach überpaced hatten. Ich habe das wieder zurückgebracht in ganz solider Art und Weise, in richtig gutem Handwerk. So, wir haben da eine Jahresstaffel gemacht, die 5, das war tatsächlich Fernsehgeschichte. So ein Jahr so ein Format zu machen, jeden Abend. Wir haben in der Zeit viele Formate, so Millionär natürlich produziert. Millionär ist heute noch die Geldmaschine von RTL und von Endemol. Bei RTL läuft es sehr gut. Bei Endemol ist es tatsächlich aufgrund der Tatsache, dass wir damals einen Deal gemacht haben, der darauf basiert, wie gut die Quoten sind im Verhältnis zum Senderschnitt. Gibt es immer noch Prämien und immer noch ein super gutes Geschäft für Endemol. Und wir haben auf vielen anderen Sendern auch was gemacht. Ich habe aber auch Sachen gemacht, so Charity-Projekte. Ich habe mal ein Format gemacht über die ärmste Stadt Deutschlands, Atern, für den MDR, weil es mir einfach am Herzen lag. Ich denke, die Macht, die wir haben als Medienhaus, da muss man auch mal Sachen machen und den Finger in die Wunde legen. Und damals war so nach Grenzöffnung und so, da gab es halt tatsächlich Orte im Osten, die wirklich, wirklich, wirklich auf Deutsch gesagt am Arsch waren. Und das Schlimmste war in Thüringen, ein kleiner Ort namens Atern. Ich weiß nicht mehr, 68% Arbeitslosigkeit. Aus einer gesicherten Existenz kommend, plötzlich in einer totalen Unsicherheit. Und wir haben die Menschen in Atem beobachtet. Ich finde, das ist ganz, ganz, ganz tolles, packendes Fernsehen geworden. Wir waren nicht erfolgreich. Ja. Das wollte zu der Zeit nicht so richtig jemand sehen. Und beim MDR war es ganz okay, muss man jetzt sagen. Aber ich hätte mir gewünscht, dass das deutschlandweit gesendet wird und dass die Menschen sehen, was passiert auf der anderen Seite der Grenze und wie schnell man über Sachen hinwegsieht, die auch wehtun und wo wir auch Verantwortung haben. Das war damals die Idee.
Naja, das gibt es halt dann manchmal, ne? Dass man sich irgendwie tolle Gedanken macht über tolle Formate und dann kommt es halt nicht so an am Ende. Ne? Ja. 2008 war dann Schluss bei Endemol. Da hatte sich dann längst einiges getan, glaube ich, mit den Inhabern. Und ja, man soll ja dann letztlich auch irgendwann also, gehen, wenn es am schönsten ist.
Nee, das muss man schon, das war dramatischer. So. und allemal eine gute Geschichte. Es war so, dass ich hatte die dritten Besitzer der Firma. John de Mol war weg, mein bester Kollege, mein direkter Vorgesetzter Ronald Hus war weg. Und ich war letztlich der Einzige, der noch da war, eigentlich von der ganzen alten Truppe, von der alten Endemol-Truppe. Aber in Deutschland war ein solider Markt und das war alles gut. Und dann kamen die neuen Shareholder, ein amerikanischer Konzern, und sagten, ja, also schönen guten Tag. Und wir erwarten jetzt im nächsten Jahr 20% mehr Umsatz und 20% mehr Gewinn. Ich habe gesagt, geht nicht. Ich habe gesagt, wenn es nicht geht, dann fliegst du raus. Und jetzt wollte ich jetzt nicht so blöd, wollte ich jetzt auch nicht gehen. Also habe ich dann gesagt, pass auf, dann lass uns doch in Hamburg in Köln treffen und ich mache eine Präsentation. Da habe ich mit meinen Kollegen was ausgearbeitet. Ich habe gesagt, habe ein Chart gemacht, auf dem alle Fernsehsender und alle Fernsehsendungen drauf sind. Und dann habe ich mich hingestellt und habe gesagt, pass auf, das ist der Markt. Das sind alle Fernsehsender mit allen Fernsehsendungen. Jetzt mache ich einmal Klick und dann sind alle Nachrichten weg, weil Endemol produziert keine Nachrichten. Nee. Klick. Dann machen wir alles an Sport weg, weil Endemol produziert ja keinen Sport. Klick. Dann machen wir alles das weg, was richtig erfolgreich ist, weil das, was erfolgreich ist, wird im nächsten Jahr nicht geändert werden. Klick. Dann machen wir alles das weg, was von Menschen produziert werden, die früher mal beim Sender gearbeitet haben und heute Produktionsfirmen haben und damit Deals haben, die an den Sender gebunden sind. Klick. Und das habe ich so weit getrieben, dass am Ende noch 8 Sendungen, ich weiß nicht mehr genau, 8 oder 10 Sendungen oder so, waren noch über. Dann habe ich gesagt, jetzt machen wir zuletzt die Sendungen weg, wo Geld, also Slots, wo Geld ist, um Geld zu verdienen, weil ihr wollt ja 20% mehr Umsatz und Gewinn haben. Klick. So, das war's. Da war gar nichts mehr. Währenddessen hat dann aber der neue Chef oder neue, weiß gar nicht, was der überhaupt der CEO war oder Präsident oder sowas, das hat dann mit seinem BlackBerry immer rumgemacht und habe ich auch gesagt, pass auf, ich finde das scheiße. Ich bereite hier was vor, ich zeige dir was Interessantes und du klickerst hier mit deinem BlackBerry rum. Was ich jetzt nicht wusste, ist ehrlich gesagt, das war jetzt ein bisschen flapsig dahergesagt, aber ich wusste auch nicht, dass das sein erster offizieller Termin war als neuer Chef. Und dann haut ihm der deutsche Chef sowas um die Ohren. Das war für ihn nicht lustig. Und dann war relativ schnell klar, dass das da zu Ende geht. Und dann haben wir uns getrennt. Sie haben noch probiert, mich an den Tisch zu ziehen. Das ist ihnen deutlich misslungen. Und aber so ist es dann halt. Also nach 8 Jahren war auch okay.
Ja. Wann bist du denn erstmals überhaupt mit dem Thema Kreuzfahrt in Berührung gekommen?
Ich war bei Endemol. Ich hatte bei Endemol 1 auch so ein bisschen so ein Zeichen für mein Leben. Ich hatte bei Endemol einem jungen Kollegen, der da als Praktikant gearbeitet hat, versprochen, dass er bei Endemol eine Lehre machen darf. Als ich rausgeflogen bin, und meine Frau übrigens auch, die da gearbeitet hat, wir sind ja zur gleichen Zeit rausgeflogen dann natürlich, ist der Typ auch rausgeflogen. Das heißt, die haben ihn nicht seine Lehre machen lassen, was wirklich arschig ist. Also für so einen jungen Mann, der sich ein Jahr lang bei uns als Praktikant richtig bemüht hat und so. Naja, da habe ich gesagt, okay, komm, wir machen eine eigene Firma. wir finden schon irgendwas und du machst bei mir die Lehre. Dann habe ich also eine Firma aufgemacht, extra für den Ford, so heißt er. Und er hat bei mir eine Lehre gemacht. Und ich habe 3 Jahre lang diesen Laden aufrechterhalten und scheiß viel Geld dafür bezahlt. Nämlich die ganze Prämie praktisch, die ich wieder von Animal bekommen habe, habe ich eigentlich investiert in so einen Laden. Ich habe ein bisschen, wir haben ein paar Projekte gemacht, die so zwischen Marketing und Entertainment waren. Wir haben Formate entwickelt für den Springer Verlag. Wir haben diese ganze Digitalisierung begleitet, auch bei Springer. Und so habe ich einige interessante Projekte gehabt, aber richtig viel Geld haben wir nicht verdient. Und eigentlich war das der Lehrplatz für meinen ehemaligen Praktikanten und jetzt Lehrling Ford. Und als wir dann fertig waren damit, da war ich kurz vor 50 und ich habe immer gesagt in meinem Leben, ich will mit 50 wieder zurück nach Hamburg, weil Hamburg tatsächlich meine Heimat ist und meine Basis und ich möchte da wieder zurück gerne. Und am liebsten in die Gegend, wo ich auch geboren bin, in Hamburg, also im Norden. Und meine Frau, meine tolle Frau, hat dann gesagt, ja, machen wir. Da haben wir alles eingepackt. Der Ford hat seine Lehre bestanden mit sehr großem Erfolg. Und dann sind wir nach Hamburg gezogen. Und dann waren wir hier und haben eigentlich so weitergemacht so ein bisschen. Ich hatte erstmal mit dem Haus zu tun und sowas alles und war ich relativ entspannt, habe überlegt, ob ich wieder anfange zu schreiben. Ich hatte so ein paar Geschichten noch medienmäßig zu schreiben und so und das macht mir eigentlich auch Spaß zwischendurch. Und irgendwann kam der Anruf von diesem Headhunter und der sagte, ja, Herr Brand, Sie kennen sich ja aus mit Entertainment und ich habe da was für Sie, vielleicht sind Sie interessiert, also es geht um Kreuzfahrt, ich sage, nee, hier singen, klatschen, tanzen auf so mit so Rentnern auf Schiffen, das mache ich bestimmt nicht. Ja, nur Moment, also das ist ja eine ganz junge Kreuzfahrtlinie und so und ich muss zu meiner Schande oder ich weiß gar nicht, also das ist ja auch danach ehrlich gesagt prägend gewesen, das Erlebnis. Ich wusste nicht, was AIDA ist. Ich wusste nicht, dass es die gibt. Ich wusste nicht, was die machen. Ich hatte nicht mal gehört, dass es mal irgendwie ein Schiff gab, das so heißt. Ich wusste gar nichts. Ich wusste, dass es Kreuzfahrt gibt und das war für mich das Traumschiff, weil das kannte ich aus dem Fernsehen. Den Rest kannte ich nicht. Und ich wusste auch nicht, wie das System Kreuzfahrt ist. Ich ging, bis ich bei AIDA war, davon aus, dass man tagsüber fährt und abends in den Hafen einläuft. Und nicht andersrum. Ich habe mir auch keine Gedanken gemacht. Ich wusste das nicht, dass das, also ich, tatsächlich wusste ich es nicht, dass es, wie es funktioniert. Und dann riefen die also an und sagten, dann haben wir gesprochen und sagten, ja, kommen Sie doch wenigstens mal vorbei. Und dann fand ich mich plötzlich wieder in Hamburg in so einem Büro. Da saß dann Conny Littmann, da saß, glaube ich, unsere Präsidentin HR und noch irgendwie andere Vögel von der Headhunter-Firma. Und dann haben die mit mir geredet über Entertainment. Ich habe ein bisschen erzählt, was ich gemacht habe natürlich und so. Und dann hieß es, ja, also vielleicht können wir unter Umständen uns für Sie erwärmen. Ich sage, ganz ehrlich, Freund, ich will ja gar nicht. Also, ihr müsst euch nicht erwärmen, das ist, glaube ich, nicht mein Ding. Also hier singen, klatschen, tanzen auf der Bühne, ist egal. Ja, aber gucken Sie sich doch erstmal so ein Schiff an. Und ich sage zu meiner Frau, das, also ich habe noch nie so ein Schiff gesehen, das Ding gucke ich mir an. Das soll in Warnemünde irgendwo, das ist da irgendwie an der Ostsee oder so, da soll ich hinfahren. Da würde dann auch noch die Präsidentin Human Resources und noch irgend so ein Chef sein oder so, das dürfte ich mir dann mal angucken, wie das auf so einem Schiff das Leben ist. Und ich gesagt, komm, das mache ich. Ich meiner Frau gesagt, pass auf, ich fahre da kurz hoch, 1,5 Stunden Fahrt von Hamburg nach Warnemünde. Dann gucke ich mir ein Stündchen das Schiff an, dann bin ich auch wieder da, rechtzeitig zum Mittagessen bin ich wieder zurück. Und dann haben die mich da auf dem Schiff als Geisel genommen, mehr oder minder. Ich bin mit unserem Senior Vice Präsidentin Human Resources, so heißt das ja offiziell, Frau Witzke, den ganzen Tag über dieses Schiff gegangen. Und ich habe selten erlebt, dass sich jemand so sehr um mich gekümmert hat, um mir auch etwas nahe zu bringen, was ich offensichtlich eigentlich nie so richtig wollte, ja. Und es waren unglaublich nette Menschen da, die mir in unglaublich kompetenter Art und Weise erzählt hat, was es da gibt. Sie haben mir die Technik gezeigt, sie haben mir gezeigt, was sie für Veranstaltungen da machen, was sie für Shows machen. Ich habe so ein bisschen Eindruck bekommen, wie das Leben ist. Ich habe die Kabinen natürlich gesehen und alles das. Und es war wirklich unglaublich spannend. Und ich habe tatsächlich, das muss man sagen, das kommt dann zusammen, gleichzeitig für das Erlebnis einfach mal so ein Schiff zu sehen. Und diese imposante Größe und wie das alles ist so. Gleichzeitig aber ein schlechtes Gewissen gehabt irgendwie, weil wenn man in der Medienbranche arbeitet, wenn man meint über sich selber, man kennt sich aus, man kennt alles und gerade im Entertainment, ne, wenn du dann gar keine Ahnung hast über was, ja, was da ist und was toll ist, hast du ja ein schlechtes Gewissen noch dazu. So, und so ging es mir da auch. Dann waren wir noch essen. Das war total lecker. Und dann musste ich gegen 16 Uhr irgendwann vom Schiff, weil das um 17 Uhr war, glaube ich, mussten sie irgendwie sich fertig machen, um 18 Uhr ablegen und so. Und dann bin ich da zurückgefahren und weiß nicht, ob es meiner Frau gesagt, weißt du, also ich habe immer Schiss gehabt auf so einem Schiff, da kann ich ja nicht durch, wenn das Ding untergeht, ich bin nicht der, der bis zuletzt schwimmt. Ja. Also, es gibt da so Geschichten, dass Menschen 3 Tage lang im Meer und so. Ich habe gesagt, ja, bin ich, was würde ich wieder aufgeben? Ich hatte auch immer Schiss ein bisschen so vor, dass einem schlecht wird und so. Aber es war schon geil, was die da haben an Bühnen. Und das Tolle ist das, ich habe alles gemacht im Entertainment, wirklich alles. Also vom Schreiben selber, Produzieren, in jedem Job habe ich da gearbeitet. Aber ich habe noch nie Live-Entertainment gemacht. Und das wäre Live-Entertainment. Meine Frau hat gesagt, du hast ja nicht alle, ich steige doch nicht auf so ein Schiff. Dann war irgendein Samstag und dann rief Frau Witzke noch an und wir haben noch ein bisschen telefoniert. Und im Verlauf dieses Gesprächs haben wir dann, ich habe dann auch vergessen, über das Gehalt und alles richtig zu verhandeln und so. Irgendwie haben wir gesagt, komm, es wird uns jetzt sehr helfen und so. Und dann habe ich gesagt, komm, für ein Jahr mache ich das Ding. Ja. Wir haben jetzt keinen Vertrag für ein Jahr gemacht, wir haben einfach einen Vertrag gemacht. Und für mich war immer klar, das mache ich für ein Jahr. Ja. So. Und dann war ich an einem, also es war am 23. August, am 1. September fing mein Arbeitsvertrag an. Ich muss ja vorher schon mal eine Übergabe machen. Was ich nicht wusste, ist, der Kollege Rohr, der damals noch hier war, war noch 2 Tage da.
Oh,
ich hatte 2 Tage Übergabe.
Nicht mehr viel Zeit, nee.
Einen Tag hat er mir eine Tabelle gezeigt mit vielen kleinen Zahlen. Wovon redet der Mann? Was hat das mit Entertainment zu tun? Es ging um Umsätze und Zahlen. Man muss alles wissen und alle Zahlen. Und da ist irgendein Chef. Und wenn der was sagt, da muss man aber parat stehen. Und so. Für mich waren das völlig fremde Welten. Und das andere Part war meine erste Kreuzfahrt. Mhm. Also 2 Tage waren es, glaube ich. Oder einen Tag eigentlich. Mhm. Nur. Also einsteigen, einen Tag fahren und am nächsten Morgen wieder runter. Und das war geil. Auf dem Schiff war das toll. Die Atmosphäre war toll. Die Kabine war super. Haben sie wahrscheinlich auch eine schöne Kabine gegeben, weiß ich nicht mehr. Und das fand ich schon, war schon super. Dann bin ich hier in Hamburg also angetreten. Und dann musste ich feststellen, dass das alles viel schwerer, also dass dieser Job dermaßen komplex ist. Ich habe ProSieben nach 100 Tagen habe ich genau gewusst, was ich will, was ich machen muss, was so die Ansatzpunkte sind, was man ändern kann. Das gleiche gilt für jede Firma, wo ich vorher war. Eigentlich in der Regel sogar weniger als 100 Tage. Ich habe hier bei AIDA 1,5 Jahre gebraucht, um die Komplexität zwischen allem Maritim, der Hotellerie und dem Entertainment irgendwie in den Griff zu kriegen, dass ich mich sicher fühle, dass ich weiß, dass ich jede Seite verstehe, dass ich diese ganzen, also der hauptgesagte Satz hier in dem Haus war eigentlich immer, ja, geht nicht anders, haben wir schon immer so gemacht und so weiter und so fort. Ne? Dagegen anzugehen und dann zu sagen, nee, ich will es anders. Und dann kommen die an und sagen dir 100 Gründe, warum das nicht geht. Und sie haben 90 Mal recht, aber diese 10 Gründe zu finden, dass man es trotzdem anders machen kann, das war schon ein Kampf am Anfang. Mhm. So. Und und dann war das erste Jahr vorbei. Und ich war zwischendurch auch schwer geschockt über das so. Manche Sachen, die dann tatsächlich für mich auch, die ich nicht so kannte, also auch vom Ton her und so, manchmal war wirklich schon rau, muss man einfach sagen. Auf der anderen Seite, immer die Option, wirklich viel machen zu können und um sich herum Kollegen und Vorgesetzte zu haben, die eigentlich eins wollen, die wollen alle nach vorne. Die wollen es besser machen, die wollen den Gast mehr bieten, die wollen nach vorne, die wollen unbedingt was erreichen. Und in so einem Spirit, das kommt mir schon sehr entgegen. Auch wenn viele Sachen dann manchmal, also jetzt mal gerade so, wenn es um Umgangsform und sowas alles geht, das ist ein bisschen rauer auf der einen Seite, eben auch maritim tatsächlich. Auf der anderen Seite aber, diesen gemeinsamen unbedingten Willen, andere Menschen noch glücklicher zu machen, als es heute ist. Mhm. Und das hat mich immer angetrieben. Und ganz ehrlich muss ich auch sagen, also ich werde den, egal was in meinem Leben noch passiert, ich werde den Herrschaften von AIDA, die mich eingestellt haben, also namentlich in diesem Fall war es dann Frau Witzke, aber auch die Präsidenten, die dahinter waren und so, ich werde denen ewig dafür dankbar sein, dass ich das dann machen konnte, was ich gemacht habe. Und das war nicht immer einfach. Und das war nicht so, dass alle gesagt haben, hier, mach mal und so. Beim Fernsehen war es so, haben alle gesagt, mach mal. Mhm. Da ist es natürlich einfach auch dann umzusetzen. Hier ist es so, dass es schon auch immer zwischendurch ein Kampf ist. Also Fernsehsendung an Bord zu bringen, da war jetzt keiner von begeistert.
Das ist ja etwas Wesentliches, was du dann eingeführt hast. Ne? Also genau. Die ganzen Fernsehformate, Wer wird Millionär oder das Glücksrad, das war ja auch was es so, denke ich, auch weltweit eigentlich gar nicht gab. Ne? Man bedient sich ja immer gerne, man guckt ja immer gerne ins Ausland, so nach dem Motto, was machen die? Ja? Ihr habt ja da so richtig Lizenzen tatsächlich auch erworben. Mhm. Also ihr habt jetzt nicht einfach gesagt, ach, wir spielen jetzt so eine Art Wer wird Millionär, haha, und machen das einfach so, sondern ihr habt dann da angefragt und bei den Lizenzgebern, waren die nicht erstmal überfordert damit, wenn die immer nur gewohnt sind, Fernsehlizenzen zu vergeben, jetzt kommt da jemand, will da was für ein Kreuzfahrtschiff haben?
Ja, waren sie. Auch besonders, wenn es um die Lizenzgebühren geht, weil hier geht es ja nicht um so viele Zuschauer wie beim Fernsehen ganz schnell und so. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist das ja, und beide Formate kamen auch wieder über Endemol. Also The Voice ist John de Mol-Format und auch Millionär war ja bei Endemol. Das heißt, das sind schon auch Menschen, die einen vorher kennen und wo man weiß, was er macht. Und ich habe ihnen das erzählt. Für mich ist im Prinzip der Grund, warum wir es überhaupt machen, ist das. Auf der einen Seite haben wir früher immer schon ganz tolle Unterhaltung gehabt. Hier wurde immer ein guter Job gemacht. Da wurden immer probiert, besser zu sein als die anderen und so. Aber es war unglaublich vieles von unglaublich Gleichem. Und wir haben in einer Marktforschung ganz am Anfang meiner Zeit hier festgestellt, dass zum Beispiel zwischen einer Show wie Kauri, Blau, Schiffswrack auf der Bühne, rockige Musik und sowas wie hieß das Ding nochmal mit dem silbernen Notenschlüssel?
Och.
Eine Show, die eher klassische Musik hat, die Varia hieß sie.
Ja.
Klassische Musik, eher Operettesk so ein bisschen und so. Und wenn man dann die Gäste gefragt hat, nachdem sie von einem Schiff runter waren, was glaubst du, wie viele Shows hat AIDA dir geliefert? Dann haben sie geantwortet, 3, 4, 5 oder 6, aber in Wirklichkeit waren es 20 auf einer 7-Tages-Reise manchmal, 20 verschiedene Formate, aber sie haben es gar nicht mitbekommen, weil es zu viel war und weil es zu viel Gleiches war. Und viele haben gesagt, ja, die Show habe ich auf dem Schiff gesehen, aber kannte ich schon. Und wenn man dann in dem Rekord guckt, wo die schon waren, dann haben die eben Kauri gesehen und haben gedacht, sie kennen es schon, hatten aber vorher auf der letzten Reise die Varia gesehen. Da gab es gar kein Kauri, wo sie waren. was keinem böse anzurechnen ist, das hat damit zu tun, dass eben die Grundkomposition, die Grundhaltung, das, was da passiert, relativ gleich ist. Mhm. Und der Grund, warum Fernsehformate dazugekommen sind als ein Element, also muss man sagen, es gibt eine Fernsehshow auf 7 Tage und dann eben der restliche sind auch klassische Showformate. Aber der Hauptgrund ist, sie unterscheiden sich wirklich. Und was ich hinkriegen muss, ist, was die Hauptaufgabe in meinem Job hier ist, ist, dass jeder Gast jeden Abend einen schönen Abend hat und dass er einen Abend auf der Reise ganz besonders in Erinnerung behält. Also es muss immer eine Lieblingsshow geben. Und deswegen müssen die Dinge unterschiedlich sein. Und Fernsehen, also jetzt mal so ein Millionär, unterscheidet sich von der Show. Und zwar deutlich merkbar. Und das Gleiche gilt für die Genres, die wir jetzt haben an Shows. Das sieht man, glaube ich, bei der Nova, da ist eigentlich bis jetzt am perfektesten, wo jeden Abend eine völlig andere Art von Show, also ein anderes Bild sozusagen entsteht im Kopf, mit einer ganz anderen Musik, mit einer ganz anderen Intention. Da gibt es dann sowas wie Nashville, wo im Prinzip nur die Musik im Vordergrund steht. Da geht es nur um Singen, keine Kostüme, kein Schnickschnack, tolle Lieder, großartige Atmosphäre, die Gäste sitzen 360 Grad um die Bühne und so. Und am anderen Tag große Spektakel mit riesigen Kostümen, also wo ne, die Kollegen in der Welt dann auch sagen, wie habt ihr das denn hingekriegt? Weil das eigentlich normalerweise nur in festen Theatern zu sehen ist, sowas. Also darum geht es. Und da gehört eben sowas wie Fernsehen dazu. Und ja, ich habe mich, das habe ich mein Leben lang schon gemacht, ich denke mir halt lieber neue Sachen aus. Also auch die Primetime. Ich habe von so vielen Menschen, also der
Chef also von NCL. Man muss es kurz erklären, das gibt es immer am Abend, das ist dann ein Format mit dem Entertainment Manager, das ist wie so eine
Talkshow.
Ja, Talkshow.
So,
ja.
Also eigentlich ist die Primetime ist jeden Tag eine Talkshow, die im Prinzip Best of deiner Reise ist, der rote Faden deiner Reise. Es wird dir immer erzählt, was heute noch passiert, was heute besonders toll war und was morgen noch viel toller wird. Im Wesentlichen ist es das. Es gibt auch Showteile dazu, da treten auch Artisten auf, Künstler treten da auf und so, aber gleichzeitig ist es eben auch eine Talkshow.
Und man muss auch sagen, also jetzt als Zuschauer auch doch überraschend, häufig auch überraschend gut.
Ja.
Also das ist, weil ich würde sagen, die Anforderung, die das an den jeweiligen Entertainment Manager stellt, würde ich sagen, ist schon irgendwo relativ hoch, dass du auch nicht merkst, so Mensch, er macht das jetzt wirklich erstmal hier für viele Monate am Stück und so. Und ja, das ist auch wieder so eine Geschichte. Weltweit ist mir sowas nicht, gibt es nicht.
Also der Präsident von NCL hat mal in einer Schiffstaufe, wo ich war, hat mich in den Arm genommen und hat gesagt, das ist eine wirkliche Innovation, ein roter Faden einer Reise, das machen wir nach. Er hat es nicht nachgemacht. Nee, jetzt. Aber nee. Tatsächlich ist es vielleicht. So. Ja, man muss sagen, also die Perspektive, wenn du so sagst, das ist schon oft überraschend gut. Ich sage, es ist leider noch ganz überraschend oft auch nicht gut, wie ich mir vorstelle. Und da werden wir sicher noch ganz lange dran arbeiten. Aber tatsächlich ist es so, die Idee ist einfach eins, nah am Gast, sympathisch. Und es gibt auch zum Beispiel unsere erste Show auf den Schiffen, ist ja immer so eine Show, wo wir das ganze Ensemble vorstellen, mit so kleinen AIDA Filmchen. AIDA Stars, genau. Klingt erstmal platt, aber die Idee ist, ich möchte gerne, dass wenn jemand an Bord ist und wenn man ein Ensemble vor sich hat, wenn man sagt, hier, meine Damen und Herren, hier ist das AIDA-Ensemble, so wie das früher war, das ist anonym, das ist austauschbar und das ist egal. Ich möchte gerne, dass man weiß, das ist der Thomas. Der Thomas hat eine Mutter, die ist alleinerziehend, die hat in der Bäckerei gearbeitet, er ist jeden Morgen als kleines Kind mit ihrem 3 in die Bäckerei gegangen und da haben sie zusammen gesungen. Wenn wir das wissen über Thomas, dann ist Thomas eine spannende Figur, jemand, den ich schätze, wo ich weiß, was hinter seiner Arbeit steht. Und ich möchte, dass man unsere Ensembles kennenlernt. Ich möchte, dass die Gäste die lieben. Und natürlich dann auch, weil sie sie lieben, auch besser oder fairer bewerten, als sie es vielleicht manchmal tun würden, wenn ihnen die Show nicht gefällt oder so. Mir geht es darum, die Menschen nahe zu bringen. Und das ist die Primetime genauso wie eben sowas wie AIDA Stars und Format. Lernen die Menschen kennen. Das Wichtigste, und auch das gilt ja für unser ganzes Produkt. Also für mich ist es so, tolle Schiffe, tolle Läden, tolles Essen, alles super. Aber letztlich, worum geht's? Letztlich geht's darum, dass wenn ich als Gast an Bord komme, möchte ich mich wohlfühlen, warm fühlen, in Arm genommen fühlen. Ich möchte begleitet werden. Ich möchte, dass man sich um mich kümmert. Ich möchte wahrgenommen werden, alles das. Und ich glaube, wir als Direktorenteam auch, werden ewig daran arbeiten müssen, dass das alles perfekt wird. Das ist so schwer zu liefern natürlich bei so vielen Kollegen und bei so vielen Gästen und so. Aber darum geht es. Und in dem Zusammenhang ist total spannend, dass das wichtigste Verkaufstool, was es in unserer Branche gibt, das gilt übrigens nicht nur für uns, sondern die Group M, so der größte Werbezeitenvermarkter der Welt, haben das auch festgestellt. Heute gibt es keine Art der, in Anführungsstrichen, Reklame oder Werbung, die wirklich gut funktioniert. Also Fernsehwerbung guckt keiner mehr, Zeitungswerbung, ja, kann man ein bisschen mitmachen, Plakate draußen gehen ein bisschen besser als früher. Dieses ganze Social Media ist alles im Prinzip für einen Eimer, hat gar keine Nachhaltigkeit. Conversion Rate, also diese Rate von ich sehe etwas im Internet und ich mache es dann auch, ist ganz klein. Was wirklich zählt, wie im Mittelalter, ist die persönliche Empfehlung. Und wenn ich an Bord eines Schiffs bin bei AIDA und ich verlasse das Schiff und gehe runter und sage, das war wirklich toll. Ich habe so und so viel Geld ausgegeben, ich habe was Richtiges bekommen. Ja, und ich bin zu Hause und treffe, und das ist mein Ziel eigentlich. Mein Ziel bei meiner ganzen Arbeit und meinen ganzen Kollegen ist, wenn du nach Hause kommst und triffst am nächsten Tag im Treppenhaus deinen Nachbarn und der fragt, wie war's? dann will ich, dass der sagt, es war toll. Und dann sagt der Nachbar, was war denn toll? Und dann sagst du, deine Kabine war geil, die Destinationen waren toll, das Essen hat lecker geschmeckt. Und weißt du was? Da haben die an dem einen Abend eine Show gehabt. Und diesen Moment, den möchte ich gerne. Wenn ich das erreiche, habe ich alles erreicht. Und ich möchte, dass die glücklich runtergehen, dass sie sich darauf freuen, dass sie vielleicht sowas normal machen können, dass da was hängen bleibt, dass was kleben bleibt. Und daran werden wir in der Branche, aber auch wir bei AIDA, ewig lang arbeiten müssen, dass das perfekt ist, weil das ist kaum hinzukriegen.
Ja, klar. Jetzt ist ja Bewertung auf einer Kreuzfahrt immer das A und O der Einzelleistung, hast du gerade schon gesagt, auch das Ensemble oder die AIDA-Stars und so werden bewertet. Diese Ergebnisse, ist das für dich als Verantwortlicher so ein ähnlicher Kick wie früher, die Einschaltquoten zu kriegen oder ist das...
Nee, also die Einschaltquoten sind insofern, also sind gerecht und ungerecht. Die sind deswegen gerecht, weil so ist es halt. Das ist der Rahmen, der vorgegeben ist. Da braucht man nicht lange rumlamentieren, sondern sieh halt zu. Manchmal hast du Glück, manchmal hast du Pech. Und wenn ein Fußballspiel gegen dich ist, kannst du einpacken. Das ist einfach so. Das ist bei uns nicht so. Aber Quoten sagen auch immer einen Trend. Also wenn ich eine Sendung habe, die, wo ich 15% erwarte und ich kriege 10, habe ich einen Trend. Wenn ich 20 kriege, habe ich auch einen Trend, nämlich nach oben, nach unten. Das korrigiert sich immer noch, wenn so eine Sendung länger läuft, aber grundsätzlich mal habe ich einen Trend. Bei uns ist es genauso. Wenn ich ein Ensemble habe, was eine nicht so gute Bewertung bekommt, also wir erwarten meinetwegen von 0 bis 10, erwarten wir 9 Punkte oder 10 Punkte. Und der hat 7 Punkte und beim zweiten Reise wieder 7 Punkte und dann mal eine 6 und dann mal eine 8, dann weiß ich, dass wir eher eine 7 sind als eine 10. Und dann nehme ich mir das zu Herzen und dann tun wir auch was, in der Regel immer. Aber natürlich ist es so, dass dadurch, dass wir das, was wir bieten, auch umsonst bieten, ist es nicht ganz fair, weil die Leute zahlen ja keinen Eintritt und sind hinterher enttäuscht und sagen, ich habe hier 100 Euro bezahlt und was kriege ich hier für eine Show geliefert, sondern die kriegen das umsonst obendrauf und nicht mal alle sehen das. Und deswegen ist es manchmal auch in der Bewertung manchmal zu gut und manchmal auch zu desinteressiert und manchmal auch zu einfach. Also Bewertung wie zu laut, zu leise, damit kann ich ja ganz wenig anfangen. Das Klar. ist immer so. Es wird immer welche geben, die so sitzen, dass es nicht ganz perfekt ist im Sound. Da kann man nicht viel tun, das wissen wir natürlich auch. Wir wissen genau, was wir beändern können und was nicht. Aber ansonsten sitzen meine Kollegen und ich jede Woche zusammen und gucken uns alle Bewertungen von allen Gästen auf allen Schiffen an und sehen tatsächlich zu, dass wir was tun. Mhm. Und das ist ein ganz großer Teil unserer Arbeit. Also ich könnte nicht in den Spiegel gucken, wenn ich irgendeine Band irgendwo, also ich weiß nicht, jetzt du als Fachmann kriegst das ja vielleicht mit, wir hatten vor 5 Jahren, hatten wir Bewertungen der Bands an Bord, also wieder auf einer Tabelle von 0 bis 10, von 4 und 5. Und wir haben dann immer, es war dann immer so, naja, also das ist halt schwierig auch. Und wir haben, und dann die Bands, wo die alle herkommen und die können auch nicht das Richtige und sprechen die kein Deutsch. Und aber wir haben auch wieder nicht genug Budget dafür. Was können wir denn tun? Oder müssen wir Gastkünstler holen? So. Es war so ein Genöle. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt, da hatte ich das mit den Shows gerade hinter mir. Jetzt kümmern wir uns ernsthaft um Musik. Wir holen uns einen Fachmann, wir lassen uns beraten, wie ich das in meinem Leben immer gemacht habe. Experten ran, zuhören, lernen, arbeiten, Schritt für Schritt, in Ruhe, kein Stress und hin und her. Heute haben wir, ich glaube in der Kreuzfahrtindustrie, ich glaube es gibt keiner, eine bessere Musikbewertung hat als wir. Wir haben die geilsten Bands, wir haben jetzt einen Schnitt von 8,2, glaube ich, oder so. Das ist wirklich sensationell, ich glaube 8,4 sogar in diesem Monat. Das ist wirklich sensationell, und wenn man auf so ein großes Schiff geht bei uns, wie hier Nova Prima Perla, da sind Bands, die kriegst du, also das sind manche Promi-Bands sind nicht so gut.
Ja, und das ist wirklich, das ist die können, Beachclub auf jeden genau, Fall, ja.
Also die Super. Können und die können, das sind wirklich gute Musiker. Und wenn ich mir sowas angucke und sehe dann die Bewertung und sehe auch, dass der Trend, es geht immer um das große Bild. Das große Bild ist total in Ordnung. Und wenn es jetzt so ist, dass wir eine Band zwischendurch haben, die dann anstatt der 10 Punkte oder 9 Punkte mal dreimal eine 6 hat, da will ich schon drüber reden.
Und zwar dringend. Klar. Schnell. Sind das da fertige Bands oder stellt ihr die selber zusammen, dass ihr sagt, wir engagieren jetzt einzelne Musiker und eine Sängerin oder so? Oder?
Es gibt zwei Systeme, genau die beiden, das sind die Systeme. Die Amerikaner machen das meistens nach Profimusikern, die sie zusammenstellen. Da bin ich wieder mit dem, dass ich an Menschen glaube. Ich glaube, dass eine Band, die zusammen menschlich zusammengehört oder zusammenpasst, dass die besser abliefert als eine zusammengecastete Band. Auf der anderen Seite, sagen meine amerikanischen Kollegen, haben sie auch recht. Also es gibt ja jetzt nicht ja oder nein oder rechts oder links. Die sagen, naja, du hast hier Profis, die haben Noten, die sollen runterspielen und sollen dabei lachen. Wo ist der Unterschied? Haben sie recht. Ich setze auf was anderes und ich glaube, dass unsere Band in der, sag mal so, in der Ausstrahlung der Musik gleich gut sind wie andere international zusammengestellte Bands. Ich glaube, dass wir im Herzen besser sind. Und das mag ein weicher Faktor sein, das mag mein persönlicher Geschmack sein, aber ich stehe darauf, die zusammenzusetzen. Manchmal ist es tatsächlich so, dass wir auch sagen, komm, da muss noch ein Gitarrist hin, den haben die aber nicht, dann besorgen wir einen und fitten den da auch ein, das machen wir schon. Aber in der Regel sind das Bands, die zusammengestellt sind, die sich kennen. Und der Vorteil ist, ich sage mal so ein typisches Beispiel, wir haben dann so ein Rockprogramm, da spielt dann, war ich neulich auf der Nova, da spielt dann eine Band sensationell, dann war auch noch unsere Entertainment-Managerin Silvia Minardi zufällig an Bord, wir haben da so eine Fernsehsendung gedreht mit ihr. Dann ist die mit auf die Bühne, hat mit denen gesungen. Das war schon großartig. Und dann haben sie hinterher gefragt, wie war es denn? Da habe ich gesagt, pass auf, ich fand's super. Ihr habt großartig gespielt. Ihr habt dann also wirklich Freestyle mit einer Entertainment-Managerin, die auch Musikerin ist im Herzen, eine richtig tolle Nummer abgeliefert und so. Aber weißt du, was ich mir wünschen würde? Ich würde mir wünschen, ihr seid alle aus Serbien. Die waren in dem Fall manche aus Serbien. Spielt doch mal was Serbisches. Und ich sagte, nee, können wir das auch machen? Ich sage, ja, mach. So, nächste Reise. Der Entertainment-Manager hat sich hingestellt und hat gesagt, ja, meine Damen und Herren, und das haben sie das gehört, das Konzert ist eigentlich zu Ende, aber die Band hat sich gewünscht, sie würden gerne einmal ihnen ein serbisches Lied vorspielen. Und ich sag's dir, was da los war, hast du dir keine Vorstellung. Das war für die ein Riesenerlebnis, das war für die Gäste ein Riesenerlebnis, war auch noch geile Musik dazu und so. Und das sind für mich Sachen, die entstehen halt nur, wenn du dich um Menschen kümmerst. Weil ich habe da gestanden, habe gedacht, Mensch, die spielen hier sich die Seele aus dem Leib mit internationalen Hits, aber was machen die eigentlich, wo kommen die her? Und serbische Musik ist auch toll. Ich habe noch nie serbische Musik gehört, aber ich habe gedacht, es ist toll. Die haben doch einen Geschmack, die können noch spielen. Und dann haben die das gesagt und mit der Ansage, das muss man auch sagen, wenn sie einfach das Lied im Programm gespielt hätten, wäre es nach hinten losgegangen. Aber wenn man das ansagt und wenn man sagt, den Gästen die Menschen näher bringt und sagt, das sind die, da kommen die her, so alt sind die und wissen Sie, die spielen hier jeden Abend für Sie und einmal. Wollen Sie es hören? Ja. Wollen Sie ein serbisches Rocklied hören? Oder die Gäste alle, das wollen wir hören. Und es ist toll.
Ja, super.
Das Gleiche ist übrigens auch so, also sowas wie Silent Party, ne? Das gab es ja auch vorher nicht auf Schiffen.
Ja.
Auch da ist es so, das Ding, da gab es schon einige Diskussionen. Ist das nicht, also schotten sich die Menschen nicht ab und muss man das unbedingt machen?
Aber es ist vor allem eine super Geschichte, denn es beschwert sich keiner, dass es zu laut ist. Ne?
Also, erstens das. Perfekt, ja. Und dann gibt es eben auch drei Geschmacke. Und es ist einfach total skurril und lustig und macht den Leuten unglaublich Spaß. Und ganz ehrlich, dafür bin ich da. Ich möchte, dass sie Spaß haben.
Und da wart ihr auch die Ersten tatsächlich wieder, die es auf den Schiffen, überhaupt eingeführt haben. Weil das ist ja auch so ein Trend, muss man sagen, in den letzten Jahren. Ne? Ja, wenn man jetzt so Dinge entwickelt, da läuft ja wahrscheinlich auch nicht immer alles so, wie man es sich vorgestellt hat. Da gab es ja wahrscheinlich auch schon mal Sachen, die dann an den Start gegangen sind und dann hat man wahrscheinlich erst hinterher gemerkt, so, was haben wir da gemacht, oder?
Ja,
oder ist es so, dass Fehler eher gar nicht passieren sollen?
Nein. Also ich kann keine Liste machen, da kann ich sicher 10 Punkte reinsetzen, wo ich sage, das hätte man besser machen können. Aber ich hab keinen einzigen Punkt, wo ich vorher hätte wissen können, dass es besser wird. Also wir haben zum Beispiel eine Show gemacht, die auf der Prima war das, glaube ich, die 90er-Show. Und da haben wir Musti und andere 90er-Stars eingeladen, die zwischen den Tanzblöcken, zwischen den Gesangsblöcken einfach erzählen, wie die 90er waren. Mhm. Funktioniert im Fernsehen, funktioniert im Radio, funktioniert auch auf den Bühnen, wenn die Bands erzählen, wie es früher war und sowas alles. Ich habe dir das dann angeguckt, ich fand es richtig toll und die Gäste fanden es auch richtig toll. Aber was passiert ist, ist immer dann, wenn die da auf der Bühne, also die auf der LED, die Stars reden, haben die Gäste auch angefangen zu reden. Das konnte keiner vorher wissen, das konnte keiner wissen. Ja. Fakt ist, heute ist es so, dass diese Show eigentlich unterbrochen ist, also der Flow der Show ist unterbrochen dadurch, dass sich Menschen unterhalten, und zwar die auf der LED, aber auch die im Publikum. Und das habe ich natürlich nicht gewollt. Ich habe gedacht, dass die im Publikum alle total aufmerksam zuhören, was Musti und Luna und solche Menschen, Benjamin Boyce, was die zu erzählen haben aus den 90ern. Dem ist nicht so. Nee. Die Gäste sprechen, die stellen auch Getränke, dafür ist es angenehm. Aber grundsätzlich mal, das sind aber Sachen, die sind in die Hose gegangen. Genauso wie wir haben eine Show, da stehe ich abends da. Ich habe die Kostüme vorher gesehen. Ich sehe immer alle Kostüme vorher. Ich sehe die Komposition zusammen. Ich war bei der Premiere da und so. Und dann sitzt man da und sagt sich, ich weiß nicht, was da passiert ist, aber diese Kostüme passen einfach nicht. So, jetzt kannst du natürlich nicht anfangen, alles wieder neu zu machen und so. Also das Geld schmeiße ich jetzt nicht zum Fenster raus. Aber es ist wirklich, nach dem dritten, vierten Mal gucken, hat es mich so genervt, dass ich gesagt habe, komm, welche Variante können wir, was können wir machen, um das zu verhindern? Wir haben die Kostüme am Ende rausgenommen, wir haben T-Shirts geprintet, weil das besser aussieht. Das hat, keine Ahnung, 200 Euro gekostet oder so.
Quasi nichts, ja.
Ja, nichts, aber es war für mich einfach so, dass ich, und da muss man auch sagen, da muss man manchmal, das passiert einfach. Da sind in dem Riesenwust von Sachen, in den Entscheidungen, die man trifft, wir reden hier über Millionen, die ausgelöst werden, wenn man so ein ganzes Schiff mit Musik und Shows ausstattet. Und natürlich geht da irgendwas schief. Und da muss ich auch sagen, auch da, also die Beurteilung, es gibt so viele Menschen, die Entertainment besser wissen. Fernsehen kennt jeder, Musik kennt jeder, jeder kann alles beurteilen, jeder kann überall mitquatschen. Das ist das ganz Elend meiner Branche. Klar. Ganz furchtbar, jeder weiß alles besser. Im Endeffekt und unterm Strich ist meine Position so, dass ich es letztlich entscheiden kann und dass mir meine Chefs vertrauen, dass sie mich arbeiten lassen. Und das ist das Wichtigste. Mhm. So, und ich finde es total okay, wenn jemand sagt, das Lied gefällt mir nicht. Aber wenn ich dann sage, ja, aber es gibt halt 300 Gäste, denen es gefällt, dann ist auch okay. Trotzdem finde ich es okay, dass man es sagt. Also ich finde es total wichtig, dass man es sagt. Wir haben zum Beispiel, unser Präsident ist da wirklich, der sagt manchmal Sachen und der sitzt da, guckt sich eine ganze Show an und dann haben wir so ein Lied wie These Boots Are Made for Walking bei Nashville. Und dann ist da eine Künstlerin, muss man jetzt sagen, das lag auch daran, dass wir andere Sachen davor gemacht haben, auf andere Sachen geachtet, aber die hatte keine Boots an. Die hatte total schräge Schuhe an und ich habe das nicht gesehen. Ich habe die Show schon mal vorher gesehen, er hat es gesehen. Insofern ist dann der Satz, was hatten die für Schuhe? Hat für mich erst natürlich ist ein Unterhaltungswert, zweitens zeigt es auch, dass man natürlich aufmerksam ist, aber drittens und viel wichtiger ist, dass sich da jemand mit dem identifiziert, was ich auch tue. Ja. Also es ist ja auch wichtig, dass man Leute hat um sich rum, über sich, die auch zumindest so begeistert hingucken, dass sie auch Kleinigkeiten manchmal merken, die jetzt nicht kriegsentscheidend sind, aber die man trotzdem beachten muss.
Ja, klar.
So, wir hatten neulich auch so ein Beispiel, da ging es um einen, was wir reden über Kids-Programme, was tun wir alles für die Kinder, was können wir mehr? Man muss uns ein bisschen umstellen, weil wir früher eigentlich sehr auf Paare gegangen sind und heute ist ja Familie viel größeres Thema. Und dann muss man drüber nachdenken, was kann ich alles tun für viele Kinder? Also wir sind ganz gut da drin, in den Gruppen, in den Kids-Club was zu machen mit den Kindern, die da sind, die da hingehen, aber ich habe manchmal viel mehr Kinder. Was mache ich mit ganz vielen Kindern? Also Shows am Nachmittag zum Beispiel oder Kinderdisco oder solche Standards eigentlich. Und da war unser Chef neulich am Wort und hat im Nebensatz mir dann gesagt, ja, warum macht ihr eigentlich nicht das? Ich werde jetzt einen Teufel tun, dass wir sagen, was er gesagt hat.
Ja,
er hatte, wenn man das dann hört, dann sagt man, scheiße, da bist du hier 8 Jahre, ja 8 Jahre und das ist eine der einfachsten Ideen der Welt. Und es hat einfach bis jetzt keiner gemacht, es ist keiner drauf gekommen. Und das ist so, das ist das, was bei uns auch gut funktioniert. Ne? Also dass Menschen, die jetzt nicht kernmäßig an den Sachen arbeiten, aber trotzdem immer noch die Liebe zum Detail haben und auch ehrlich gesagt den Willen, es besser zu machen und was zu ändern. Und das ist hier in dem Laden schon sehr, sehr, sehr besonders.
Jetzt probt ihr ja für die Schiffe hier in Hamburg, habt ihr 2 Standorte, 2023, wenn es insgesamt 16 Schiffe sein, für die ihr dann Programm macht, wird es nicht langsam ein bisschen eng, dann mal wieder wahrscheinlich, oder?
Also, sag mal so, ich habe, als ich damals bei ProSieben für die Eigenproduktion angefangen habe, ne, da haben die mit 13 Mann waren es, glaube ich, haben die im Jahr 10 Filme gemacht. Ich habe mit 6 Mann 40 Filme gemacht.
Ja, kleiner Unterschied.
So, und wir hatten weniger Leute und haben viel mehr gemacht. Der Trick, oder was heißt der Trick? Die Erkenntnis ist, ich muss um mich herum Menschen haben, denen ich vertrauen kann. Dann ist die Menge nicht mehr so schlimm. Was ich selber mache, ist, also die Showformate an sich, also die Formate, die Grundformate sozusagen, die sage ich schon, ich sage, was ich will und ich weiß auch genau, was ich will. Ich habe genaue Vorstellungen. Also wenn man jetzt anguckt, was wir gemacht haben auf der Nova, das sind alles meine Initiativen. Wie es dann ausgeführt wird, da habe ich genug Leute, denen ich vertrauen kann. Ich rede sicher, ich höre mir die Musik mal an, ich gucke mir Kostüme mal an, ich rede über Storylines und sowas alles. Aber ich habe so gute Leute, dass wenn die mir erzählen, wir machen so eine Show, da wird auf der LED das sein und dann kommt das dazu und dann komponieren wir das so und die Farbe wird eher so sein und die Musik dazu und so, dann reicht mir eigentlich eine Stunde, wie bei Stefan Raab auch, um zu verstehen, was die machen. Und dann muss ich sie auch arbeiten lassen. Und dann muss ich auch nicht glauben, dass ich jede Sekunde wieder mikromanagementmäßig eingreifen muss. Lass sie laufen. Und am Ende stehst du gerade für die guten Sachen und für die schlechten Sachen. Und das mache ich. Insofern ist das Volumen zu bewältigen. Wir arbeiten jetzt gerade wieder auch an einer internen ein bisschen Strukturoptimierung und so. Das muss man schon machen. Also wenn mehr Volumen auf einen zukommt, muss man es auffangen. Aber es hat auch ganz viel damit zu tun, für was nehme ich mir wie viel Zeit, wer macht was. Was muss man wirklich alles selber machen? Was kann man auch teilen? Was kann man rausgeben? Wo kann ich anderen vertrauen? Wo kann ich Systeme ändern? Und das ist ja das Spannende, dass auf der einen Seite, das ist eben das, was ich so bin als im Herzen. Ich bin auf der einen Seite jemand, der Content, Inhalte unglaublich liebt, aber auf der anderen Seite bin ich jemand, der schon diese kaufmännische Aufgabe sehr schätzt. Sehr schätzt.
Wenn wir jetzt mal schauen, wie wird sich das Ganze ja in Zukunft weiterentwickeln? Ich meine, früher Kreuzfahrten-Shows waren ja Musical-Medley-Shows so. Ja, jetzt die Gegenwart kennen wir jetzt. Wie wird es wohl in der Zukunft aussehen?
Ich führe gerade, wie sage ich das, ohne dass ich was sage, aber das ist trotzdem
du geil. Du weißt es schon, aber kannst es nicht sagen.
Doch, ich kann schon sagen, aber es wäre doof, weil das die anderen werden es nachmachen. Ich habe zum Beispiel jetzt für die Mira ist klar, da wissen wir, was wir tun. So, da kommen ja mal die nächsten großen Schiffe kommen. Ich weiß, was wir da tun und ich bin mir ganz sicher, wir werden wieder ein oder zwei Formate haben, die so noch keiner jemals irgendwo auf dem Kreuzfahrtschiff gemacht hat, auch vom System her und auch vom künstlerischen Anspruch, ehrlich gesagt. So, das weiß ich, da arbeite ich jetzt dran. Das dauert immer seine Zeit. Also ich meine, sowas wie mit Yellow zum Beispiel, ne, das ist entstanden, weil ich es unbedingt mit Take That machen wollte. Ich habe 3 Jahre lang Take That gejagt. Ich habe mit allen Managern gesprochen, ich habe mit allen gemacht. Im Endeffekt haben sie mein Businessmodell nicht verstanden, nämlich, dass wir einfach, anstatt eine Show einfach zu machen, eine Take-That-Show kann ich machen, brauche ich gar nichts von denen. Will ich eigentlich eins haben, ich will deren persönliches Involvement, ich will wie eine Originallizenz, will ich, dass sie es geil finden, was wir machen, dass sie sich damit wohlfühlen oder dass sie das auch sagen. Mit Yellow hat das super hingehauen. So, das, sowas werden wir weitertreiben. Auch da sind wir die Ersten in der Branche, die das gemacht haben. Das hat noch nie irgendwo jemand gemacht. So original, mit einer Originalband sowas zusammen machen, das werden wir weitermachen. Aber wir werden das eben auch ausdehnen auf das Künstlerische. Und ich bin gerade auf der Suche nach exklusiven Partnern, wo wir auch ausstattungsmäßig ganz neue Wege gehen, wo wir Leuten, sag mal, Augenfutter geben, was sie so noch nicht gesehen haben. Alles Weitere bis 2023 in diesem Laden.
Ja, müssen wir ein bisschen Geduld haben. Ja, vielen, vielen Dank. Also sind wir echt extrem gespannt, was die nächsten Jahre bringen. Also ja, vielen Dank für das Gespräch, Boris, war extrem spannend.
Sehr, sehr gerne. Sehr gerne.
Und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann gebt bitte gerne auch eine Bewertung ab auf YouTube oder aber in der Apple Podcast App. Ja, und dann sehen wir uns, oder nicht sehen wir uns, wir hören uns wieder. Jetzt haben wir die ganze Zeit hier über Fernsehen geredet. Wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüssi.
Menschen, More und Mehr. Neue Folgen immer am ersten Donnerstag im Monat, überall, wo es Podcasts gibt.